Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast und einer weiteren Filmbesprechung. Und ja, diesmal geht es um den wahrscheinlich momentan ja meist gehyptesten Film, Horrorfilm des Jahres oder vielleicht sogar schon ein Film oder der Film des Jahres. Das werden wir dann am Ende des Jahres dann beurteilen müssen, aber auf jeden Fall im Moment ist er in aller Munde. Es geht um Obsession. Und ich hatte die Möglichkeit, den schon vor offiziellen Kinostart zu sehen. Er ist ja eigentlich erst am 25.06. In der Preview, weil irgendwie gefühlt läuft er im Rest der Welt schon überall, bloß nicht in Deutschland. Und dazu habe ich mir einen neuen Gast eingeladen, die liebe Michelle. Hallo Michelle.
Hi. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, du bist mir bei Instagram so reingespült worden mit deinem Horror-Account. Erzähl doch gerne mal ein paar Wörter über dich, was du so machst, was so deine Themen sind. Und ja, stell dich doch mal vor, bitte.
Also eigentlich bin ich einfach nur so just for fun da reingeraten. Oder weiß ich nicht, mach das auch eigentlich nur so just for fun. Aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird langsam ein bisschen ernster. Aber mal schauen. Aber ja, keine Ahnung, ich liebe einfach Horrorfilme, seitdem ich im Kindergarten bin.
Und so früh schon?
Ja. Mein erster Film war Nightmare on Elm Street. Der lief im Fernsehen bei meinem Bruder. Und ja.
Der gute Bruder hat ihn nicht gucken lassen.
Ja, der hat gezockt, der hat das eh nicht gecheckt. Den hat es gar nicht interessiert.
Ja, sehr gut. Ja.
Aber seitdem wollte ich tatsächlich gar nichts anderes mehr sehen und habe mir dann nur noch solche Sachen, alles was halt im Fernsehen früher lief, so Piranha und Anaconda und keine Ahnung, sowas habe ich mir halt reingezogen. Und ja, keine Ahnung, ich habe aber keine coolen Freunde, die mit mir über Horrorfilme reden. Deswegen dachte ich mache das einfach auf Instagram.
Ja gut, da muss man halt auch mal die Not zur Tugend machen, ne? Und ja, sich dann halt so nach außen bringen, klar. Aber es ist ja auch, also es ist auch bemerkenswert, dass du dich halt auch, ich meine, mit den modernen Horror beschäftigen sich ja viele, ne? Weil auch gerade so in den letzten Jahren kann man ja schon so sagen, ist ja der Horror auch so wieder sehr, sehr präsent geworden. Ich meine, ich erinnere mich noch gut an vergangenes Jahr zurück, wo wir, glaube ich, im August 3 Horrorfilme hatten. Yeah. Together, Weapons und welcher war es denn noch? Ja, genau. Und deswegen, das ist irgendwie krass, dass das irgendwie auch so ein neues Sommerding ist. Also früher hat man das immer so ins Frühjahr oder in den Herbst verortet, aber irgendwie wollen die Studios das alles irgendwie im Sommer rausbringen. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass du halt auch so viel ältere Filme dann nochmal besprichst und vorstellst, weil ich glaube, gerade die gehen dann halt, gerade wenn diese neuen Sachen dann alle rauskommen, die gehen, glaube ich, da auch ein bisschen unter, oder?
Ja, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich mit diesen alten Filmen habe, ehrlich gesagt. Das war aber auch schon immer so und vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt am Anfang nur diese Fernsehsachen geguckt habe und es waren halt immer irgendwie ältere Filme und ich bin auch bei meinen Großeltern aufgewachsen, vielleicht habe ich deswegen auch ein Herz für alte Sachen, keine Ahnung.
Kann aber sein, ja.
Ja, ich weiß nicht, also auch diese VHS-Geschichte bei mir, keine Ahnung, das ist einfach schon immer so gewesen. Ich habe auch früher so viel VHS, also Disney-Filme gehabt, aber ja. Die habe ich auch immer noch.
Für manche sind das auch Horrorfilme.
Ja. Und ich bin da irgendwie einfach drauf hängen geblieben. Also keine Ahnung, ich habe auch immer noch mein Walkman und mein Discman und keine Ahnung, das ganze Zeug benutze ich auch. Und deswegen, ja. Und ich finde es auch schade, dass man darüber nicht redet, auch in der Creepy Crypt, wenn wir alte Filme zeigen. Da habe ich manchmal voll Angst, weil ich weiß, die Leute vergessen, dass man früher erstens mal nicht so viel Geld für Horrorfilme hatte, dass Horror gar keine Sau interessiert hat und dass man so ganz anders Effekte machen musste. Und manche können das schon noch appreciaten, aber die meisten sind halt echt so, ja, das ist schlecht gealtert. Und dann denke ich mir so, also was erwartet man denn, wie zum Beispiel Evil Dead altert? Ist doch klar, dass es heute, dass man sich nicht denkt, oh mein Gott, crazy, wie das aussieht. Aber ja, ich weiß auch nicht, bisschen schade. Aber
ja, aber ich finde gerade bei so alten Filmen, es macht ja auch den Charme so ein bisschen aus, ne? Dass man dann, und vor allem finde ich gerade, dass so praktische Effekte, klar, auch wenn die vielleicht manchmal ein bisschen trashig wirken, aber weiß nicht, die haben halt so ihre, das Ergebnis macht ja trotzdem, unterhält ja trotzdem und man findet es eklig oder irgendwie sowas, ne? Hey, also ich meine,
so geil.
Das macht ja auch irgendwie sowas aus und ich finde wirklich, ich glaube wirklich, dass du, wenn du jetzt in den letzten Jahren vielleicht Filme hattest, die viel auf CGI gesetzt haben, und wenn man sich die dann so in 20, 30 Jahren anguckt, ich glaube, die altern wesentlich schlechter, weil, glaube ich, dann die Effekte total überholt sind. Und das kann man, glaube ich, bei diesen für uns, also alte Sachen, ich meine, ich komme ja noch so ein bisschen aus der Zeit, ich bin ja schon was älter, aber kann man das, ich weiß nicht, ich gucke mir das aber auch gerne an und auch mit VHS-Kassetten, Discman, ich meine, das war alles voll meine Zeit, ne? Wie, ich habe mich damals übelst gefreut, als ich einen Walkman hatte hier und habe dann mein Tape reingetan, habe dann hier, na gut, damals Benjamin Blümchen gehört, aber ja. Okay, ganz andere Geschichte, aber das gehört halt irgendwo mit dazu halt, ne? Und das hat halt auch alles irgendwo seinen Charme. Klar kann man sagen, okay, wir sind im Jahr 2026, moderne und so weiter und so fort. Aber ich finde es gerade gut, wenn man dann, wie ihr dann auch, oder wie du das Projekt auch unterstützt, dann halt so alte Sachen wieder rausholt, dass die halt auch nicht in Vergessenheit geraten, weil ich glaube, gerade im Horrorgenre sind es viele Filme da draußen, die wahrscheinlich wirklich kaum noch jemand auf dem Schirm hat.
Ja, voll. Und ich finde auch, also das, was mich an Horror immer fasziniert hat, war eben auch dieser künstlerische Aspekt an den Filmen. Und gerade bei den alten Filmen, also wie ideenreich man da sein musste, überhaupt irgendeinen Effekt hinzukriegen. Und deshalb verstehe ich das irgendwie nicht. Also ich finde es richtig geil. Ich gucke mir das richtig gerne an. Und egal, wie beschissen vielleicht irgendwas aussieht, ich denke immer daran, wie die überhaupt es geschafft haben, dahin zu kommen, dass es überhaupt so aussieht, wie es aussieht. Deswegen, ich liebe das einfach. Und das würde ich gerne ein bisschen den Leuten in meinem Alter so ein bisschen näher bringen, weißt du?
Ja, es ist, glaube ich, nicht verkehrt. Aber vielleicht ist es jetzt auch so langsam wieder an der Zeit, dass dann auch vielleicht so die, ja, aus meiner Perspektive muss ich sagen, die etwas jüngere Generation da vielleicht wieder auf den Zug aufspringt, weil du hast ja Obsession jetzt schon zweimal sehen können, ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, bin ich ein bisschen neidisch. Aber völlig okay. Ich jetzt, wie gesagt, einmal und vielleicht kurz zur Kino-Vorführung. Ich meine, ich wohne sehr ländlich, muss ich dazu sagen. Ich wohne jetzt nicht in der Großstadt und alles. Aber wir hatten im Kino, es war zwar nur das kleine Kino, ein kleiner Saal, ich würde sagen so 100, 120 Sitzplätze waren es bloß, aber ich würde sagen zu 80% gefüllt, also es waren nicht mehr viele Plätze frei, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir hatten eine gute Bandbreite, also so mein Alter, deutlich jünger, ich glaube wirklich der Großteil der Leute waren unter 30, die da waren. Und zwei Ältere und neben denen saß ich dann halt, aber vielleicht hat es auch gepasst und das Kino hat die alten Säcke alle so in eine Reihe gesetzt, kann natürlich auch sein. Und vielleicht so als Reaktion auf den Film, ohne jetzt so inhaltlich einzugehen, dass die Jüngeren schon, oder auch so, ich habe es auch gemocht, also ich habe gemocht, was ich da gesehen habe, und links neben mir saß halt dieses ältere Ehepaar und die Frau von den beiden immer, was ist denn das für ein Quatsch? Was ist das für ein Quatsch? Das kam wirklich so alle zwei Minuten. Was ist das für ein Quatsch? Also ich glaube, die haben da was komplett anderes erwartet. Aber ist ja auch völlig okay. Also ist ja halt auch, ne, manchmal täuscht man sich ja auch im Titel. Mhm. Aber ich fand es trotzdem cool, dass man sehr viele Jüngere halt in dem Film sitzen hat. Und das merkt man ja auch irgendwie gerade, dass der so einen Hype hat. Und ich glaube, der Hype kommt jetzt nicht unbedingt von den so alten Granten, die andauernd ins Kino gehen. Ich glaube, der kommt eher so aus der jüngeren Generation raus. Oder wie ist das so dein Gefühl?
Also ich glaube, vor allem bei Curry Barker oder auch jetzt Kane Parson, der ja Backrooms gemacht hat, liegt das natürlich auch daran, dass die einfach YouTuber sind. Und also vor allem meine Generation, ich bin ja richtig genau da reingeboren quasi. Ich bin mit YouTube komplett aufgewachsen und kann auch immer noch nicht ohne YouTube leben. Und ich kannte leider Curry Barker. Also Kane Parson kannte ich, aber Curry Barker kannte ich tatsächlich gar nicht. Aber ich glaube, das ist schon auch nochmal so ein Grund, der die Leute oder die jüngeren Leute, weil in meinem Kino, da waren auch super, also da bin ich mir sogar alt vorgekommen. Ich glaube, ich war gefühlt einer der Ältesten.
Das heißt schon was.
Ja, okay, ich meine, so ultra jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber also ich merke schon langsam, dass ich, also weißt du, wenn man so kurz vor der 30 ist, dann merkt man, ah ja, okay, ich komme jetzt in das Alter, wo ich gar nicht mehr checke, was so meine jüngeren Cousinen und Cousins labern. Fängt langsam an. Nee, aber ich glaube halt, dass das auf jeden Fall mit reinspielt und auch TikTok natürlich. Also TikTok ist ja
voll.
Ja. Wenn da dann irgendein Film viral geht, dann ist quasi eh vorbei. Dann wollen alle 12-Jährigen am besten den Film auch noch sehen. Und es ist zwar einerseits ja irgendwie auch cool, aber andererseits auch ein bisschen schade, weil ich glaube, dass diese Generation, also vor allem die jetzt noch jüngere Generation als ich, gar nicht diese Filme aus dem Grund liebt, warum sie eigentlich lieben sollten, sondern das ist einfach nur dieses, ja, das ist gerade in und deswegen feiern wir das.
Das muss ich jetzt sehen, ja.
Ja, genau. Hm. Aber die haben gar keinen, also nicht alle natürlich, es gibt bestimmt
ja,
auch
ja, man kann es nicht allgemein sagen, ja, genau. Das ist schon richtig.
Man kann ja nie was verallgemeinern, aber ja. Ich glaube schon, dass viele gar nicht so einen richtigen Blick dafür haben. Also auch, was ich da manchmal für Sachen sehe, die über den Film gesagt werden oder Kommentare über den Film, da denke ich mir auch so, ich glaube, du hast gar nicht gecheckt, worum es eigentlich geht. Und wie gesagt, für den Film ist es natürlich gut, weil er bekommt seine Kinotickets noch mehr und er bekommt seine Reviews und keine Ahnung, aber für die Filmliebe tut es mir manchmal ein bisschen im Herzen weh, wenn ich das sehe.
Ja, ich bin da auch immer so ein bisschen, also ich meine, klar, ich habe ja auch für mich so persönlich manchmal so Filme, die ich auch selber hype. Und da will ich dann natürlich auch nichts Negatives hören an dem Film, das ist vollkommen klar. Aber ich muss auch sagen, so cool wie das ist, und Backrooms konnte ich jetzt noch nicht sehen, keine Ahnung, kann ich noch nicht beurteilen, aber zumindest jetzt bei Obsession hatte ich halt schon so, je näher jetzt auch, ich wusste, okay, ich kann ihn jetzt sehen, dachte mir schon, boah, hoffentlich erfüllt er auch den Hype, den er so nach außen suggeriert, weil da man schafft sich halt einfach so eine große Hürde, über die der Film ja erstmal drüber springen muss. Und da habe ich mir gedacht, boah, also ob er das dann einlöst, und das finde ich dann auch immer so schwierig bei so einem Hype. Also das geht mir im Prinzip ähnlich. Aber
total. Also ich bin ja voll froh, weil als ich Obsession auf dem Fantasy Filmfest gesehen habe, ich hatte gar keine Ahnung von nichts. Das Einzige, was ich über diesen Film wusste, ist, dass der Regisseur das Texas Chainsaw Remake macht. Und das war eigentlich auch der Grund für mich, warum ich diesen Film überhaupt sehen wollte. Weil der
mal wieder ein Remake.
Ja, aber der erste Texas Chainsaw ist ja mein allerliebster Lieblingsfilm überhaupt. Und ich habe auch richtig Bock auf so ein Remake, muss ich sagen. Und deswegen dachte ich mir so, könnte vielleicht cool werden, aber jetzt schaue ich mir erstmal an, was der überhaupt so kann. Und dann bin ich in Obsession gegangen. Und ich bin rausgegangen und dachte mir so, habe auch zu den Leuten gesagt, so, oh mein Gott, was habe ich da gerade gesehen? Und ich fand es richtig crazy. Und ich habe so geschwärmt auch von der Hauptdarstellerin immer noch. Ich bin richtiger Fan von der geworden. Wirklich.
Auf jeden Fall.
Das ist so krass. Und einfach alles, also dieser Film. Das war auch das erste Mal, dass ich im Kino saß und ich wirklich Angst hatte. Das ist mir noch nie passiert davor. Das war das allererste Mal, dass ich so richtig Gänsehaut bekommen habe und mir so dachte, boah, weiß ich nicht, also ich finde, der hat das krass gemacht, aber da kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen. Und deswegen, ich bin wirklich froh, dass ich den das erste Mal gesehen habe, ohne irgendwas darüber zu wissen.
Ich glaube, ja, das ist mit Sicherheit geil, ja.
Ja, und weil ich dann halt auch weiß, dass meine Reaktion oder mein Gefühl danach auch wirklich zu 100% nur von mir kam und von gar nichts beeinflusst war, ne? Also, aber ich habe sofort danach zu jedem gesagt, das, was jetzt auch gerade alle machen, ich bin zu jedem gegangen, ich so, ey, du musst die Obsession angucken, wenn der Skido kommt. Du musst die unbedingt Obsession angucken. Ja, so ist es. Und der ist auch definitiv einer meiner Lieblingsfilme geworden, muss ich echt sagen. Ich werde den auch nochmal, mindestens noch zweimal im Kino sehen.
Ja, also Rewatch-Potenzial hat er auf jeden Fall auch. Also das gebe ich auf jeden Fall. Also ich werde ihn mir höchstwahrscheinlich, wenn er offiziell dann endlich mal gestartet ist, dann auch mit Sicherheit nochmal angucken. Vielleicht nehme ich auch mal, auch wenn meine kleine Schwester eigentlich nicht so ein Horrorfan ist, vielleicht nehme ich sie mal mit und sage ihr gar nicht erst, worum es geht. Ich muss ja nicht sagen, dass es ein Horrorfilm ist.
Das ist das Beste, wirklich, ja.
Und ja, worum geht's in Obsession? Es ist eigentlich von der reinen Handlung her, ist es jetzt eigentlich nichts, was man jetzt schon mal, also das hat man auch schon mal anderswo gesehen, muss ich jetzt grundsätzlich sagen. Ne? Es geht im Prinzip um Bär. Es ist ein junger Mann, der in so einem Musikladen arbeitet mit seinen Kumpels Ian, Sarah und Nikki. Und ja gut, aus seiner Perspektive kann ich es auch ein bisschen verstehen. Er ist so ein bisschen verschossen in Nikki, kann es aber nicht so ausdrücken. Und eines Tages will er ihr, glaube ich, ein Geschenk besorgen in so einem Esoterikladen und holt so ein, wie haben sie es genannt, One Wish Willow, wo du dir quasi, bevor du es zerbrichst, einen Wunsch aussprechen kann, und der geht dann, soll angeblich in Erfüllung gehen. Und er fragt ja auch noch die Frau, funktioniert das auch? Ja, es kamen ein paar Leute, die sich beschweren und so weiter, ja, aber da wird gar nicht weiter darauf eingegangen, okay? Und er sagt dann relativ schnell, ja, er wünscht sich, dass Nikki ihn über alles liebt. Und ja, das nimmt dann Züge an, die er, glaube ich, so nicht gewollt hat, sagen wir es mal so. Also die reine Story ist ja gar nicht mal so ausufernd oder überwältigend, dass man jetzt sagt, okay, das habe ich jetzt noch nirgendwo anders gesehen, das gab es schon ähnlich. Aber die Erzählweise, wie das erzählt wird, und klar, so wenn wir, so wir beschäftigen uns auch ein bisschen mit den Filmen, wir wissen auch, okay, der hat nicht viel Budget gehabt und so weiter und so fort. Aber wie er es halt rüberbringt, ist einfach phänomenal. Also das ist, muss ich schon sagen. Und allein auch so die Eröffnungsszene des Films, wo du eigentlich erstmal denkst, Da ist doch ganz jemand, also ich habe doch ganz jemand anders im Trailer gesehen, wer sitzt denn jetzt da? Hm. Und also so mal, so wird man auch so ein bisschen als Zuschauer, sage ich mal, so ein bisschen vorgeführt, bevor es dann in die Handlung richtig reingeht, fand ich einen guten Kniff. Wie war für dich so der Einstieg im Film?
Also, als da diese erste Szene in diesem Diner kam, dachte ich mir erstmal so, okay, was, weil, wie gesagt, ich wusste ja nichts über den Film. Und ich dachte mir so, okay, was passiert hier jetzt und warum ist es irgendwie so? Also ich habe mir schon gedacht, okay, könnte sein oder ihr gesagt, ich hoffe, dass es einfach nur jetzt eine gespielte Situation ist, weil ansonsten ist es echt beschissen und beschissen gespielt. Aber es war ja zum Glück dann nur so eine gespielte Situation. Und da habe ich mir aber auch irgendwie schon gleich gedacht, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, also vor allem bei diesem Cooper Tomlinson, keine Ahnung, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ich finde irgendwie immer, wenn ich den sehe, also auch jetzt im Nachhinein, wo ich mir mehr Sachen angeguckt habe, der ist so authentisch irgendwie. Und das habe ich mir in dieser ersten Szene, wo er da ist, auch schon gedacht irgendwie so. Der kommt mir einfach so vor, als würde er gerade gar nicht Schauspieler, sondern als wäre er wirklich so ein Kumpel.
Der
einfach,
ist so, der, ja.
Ja, genau, der
das
ist
Das Gesicht kam mir auch irgendwie bekannt vor, aber vielleicht verwechsel ich den auch mit irgendjemandem.
Er sieht aus wie Ansel Elgott. Der von Das Schicksal ist ein mieser Verräter oder ja. Wie auch immer.
Ja, so ein so bisschen heißen. In die Richtung, aber das Gesicht kam mir nicht bekannt.
Ich musste so an den denken, okay. Nur ein bisschen, er ist halt ein bisschen dicker, aber ich musste so dran denken, wirklich. Und dann auch, diese Story, ich habe mir dann auch gedacht, okay, also es ist auf jeden Fall eine Story und das habe ich auch in meinem ersten Video und ich habe gestern auch ein Video aufgenommen, da habe ich genau dasselbe auch wieder gesagt. Es ist eine Story, die kennt man, aber ich habe die noch nie so erzählt bekommen. Wie sie da erzählt wird, vor allem wegen diesen ganzen Nuancen und so. Deswegen fand ich schon auch den Einstieg, dachte ich mir erst so, mal schauen. Aber eigentlich ab da, wo er diesen Wunsch macht, war ich also voll überzeugt, dass dass es gut werden muss, eigentlich sogar.
Ja, was mir halt, also wir haben ja vorher schon so ein paar Szenen mit Sarah, Ian, Bear und Nikki so zusammen. Und Bear bringt ja Nikki dann nach Hause und wünscht sich das halt, ne? Und du merkst ja noch so, als sie sich so verabschieden, ja, wenn du mir was zu sagen hast, dann sag's halt jetzt, ne? Und als er dann so das Ding zerbricht, dann habe ich mir dann, und du hast irgendwie sofort gemerkt, also so ging es mir zumindest, also wie gesagt, ich muss das relativ jetzt einen Tag nach Kinosichtung so, habe ich das irgendwie so gesehen. Das hat in dem Moment geswitcht, als er das Ding rumgebrochen hat. Ich dachte, dann siehst du sie nur so im Dunkeln vom Haus beleuchtet, von der Terrasse. Und du erschrickst dich erstmal selber und du denkst, was ist jetzt hier los? Ne? Und du hast sofort irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt mit dir nicht. Irgendwas ist da. Also, ne? Und hat der Wunsch jetzt gewirkt? Also, ne? Aber selbst wenn, würde man sich das wahrscheinlich in der Idealvorstellung auch ein bisschen anderes wünschen, dass sie irgendwie anders reagiert, sage ich jetzt mal. Und das hat so ein unbehagliches Gefühl irgendwie ausgelöst. Und ich so, ja, boah, also wenn das der Film komplett beibehält, ui.
Ja, yeah, voll. Und man muss auch sagen, dass allein schon der Anfang vom Film, also dass die Katze zum Beispiel von ihm da an seinen, was auch immer, ich habe schon wieder vergessen, was das für Tabletten sind, Oxycodon oder so, ne?
Ja,
dass
ja,
sie
genau.
Daran stirbt und so. Also man merkt ja auch einfach, was Bear eigentlich für ein Charakter ist, nämlich er ist unverantwortungsvoll, nee, nicht verantwortungsvoll, ach, keine Ahnung, wie man
ja,
sagt.
Ja, stimmt beides, glaube ich.
Und er ist einfach ein Feigling. Also er ist einfach ein Feigling und es zieht sich auch den ganzen Film durch. Also sie steht an seinem Auto und sagt, kann es sein, dass du mich magst? Wenn es so ist, dann ist jetzt deine Gelegenheit quasi, mir das zu sagen. Und er so, nö, ich mag dich nur als Freund. Aber wünscht sich das dann trotzdem noch. Und ach, wirklich, auch beim zweiten Mal gucken, da habe ich mich echt über den aufgeregt, weil ich mir dachte, das kann nicht dein Ernst sein, dass du so feige bist. Und diese arme Frau quasi im Endeffekt dann jetzt den ganzen restlichen Film wegen dir leiden muss, weil du einfach feige bist.
Ja, ja. Also, und vor allem, was ich mir so auch so im ersten Moment so gedacht habe, weil auch man sieht ja auch schon so die ersten Verbindungen mit Sarah, die ja auch in dem Musikladen arbeitet, wo ich mir also gedacht habe, okay, der Chef hat einfach 4 Angestellte, die da rumlaufen, so viel Publikumsverkehr scheinen die da aber gar nicht zu haben, aber okay, darum geht's jetzt nicht. Aber da hatte ich irgendwie so das Gefühl gehabt, ne, die Sarah, die hat doch was für Bear übrig. Und das hat man irgendwie sofort gemerkt. So, mal hier und so. Ne? Also ich glaube, da wäre es auch wesentlich leichter gefallen zu sagen, ja, ich mag dich. Ne? Weil Nikki ja schon irgendwie so, bist wie so ein Bruder, so ein Kumpel, mhm. halt ein guter Kumpel. Ne? Wie gesagt, in der Situation habe ich mich in der Vergangenheit auch mal empfunden. Ich kann ihm das nachempfinden, aber das so zu wünschen, gut, muss man natürlich vielleicht da fairerweise sagen, hat jetzt wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, dass der Wunsch dann so in Erfüllung geht.
Voll, also muss ich auch sagen, habe ich mir am Anfang auch gedacht natürlich, aber die Entscheidungen, die er später dann noch trifft, das ist für mich einfach so ein Zeichen dafür, dass er, also weiß ich nicht, also er ist ja eigentlich der Bösewicht in diesem Film, so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, der
ja, ist ja,
der
Bösewicht. Ja, ja,
er ist einfach ultra assi und am Anfang habe ich mir auch noch gedacht, okay, er kann es ja nicht wissen, aber er tut ja auch im Endeffekt eigentlich gar nichts dagegen, um das irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Also zumindest aus meiner Sicht. Und das mit Sarah habe ich mir auch gedacht, aber natürlich, ja, sie ist halt auch ein ganz anderer Typ als Nikki, ne? Und
ja.
Deswegen, ja, also ein bisschen leid, also was heißt ein bisschen, sie tut mir sogar sehr leid eigentlich in dem Film. Und der,
oh ja.
Ja, und der Typ, der den Laden leitet, ist ja, also zumindest habe ich mir das jetzt so gedacht, ist ihr Vater, weil ja. Der ja auch so kommt und sagt, hier, dein Brief ist da. Und genau. Und dann dachte ich mir auch so wahrscheinlich, weil die warten ja auch irgendwie auf ihre College-Zusagen, ist halt nur so ein Übergangsjob und der Vater hat dann wahrscheinlich gesagt, ja komm mit deinen Freunden und arbeite hier unnötig. Wir haben eh keine Kundenarbeit.
Ja, ja, ich habe genug Geld, mach hier mal ein paar Stunden.
Ja, weil ansonsten macht es eigentlich auch gar keinen Sinn, aber eigentlich ist es auch im Endeffekt.
Ja, also, wie gesagt, das ist ich glaube, da ist man dann immer nur, wenn man halt schon viel so Filme und Serien geguckt hat, das ist dann halt immer so ein Detail, wo man dann so drauf achtet, aber ich glaube, aber alle anderen auch im Kino, die hat das ja nicht gejuckt, ob da jetzt vier Leute arbeiten oder nicht. Ich meine, man kann ja auch sagen, vielleicht war es so wie so eine Art Überbrückungsjob, bis man dann halt aufs College geht und so
ja,
weiter.
Deswegen,
also, ja. Ne, deswegen ist ja alles völlig in Ordnung. Ja, und dann geht es ja schon eigentlich relativ schnell, dass Nikki mit zu Bear kommt und bei ihm schläft. Da fand ich ja noch so am Anfang, dass er so sagt, ja, er schläft auf der Couch oder auf dem Boden. Ne? Da habe ich gesagt, okay, wenigstens Gentleman. Ne? Aber sie ja dann doch schon sagt, bleib bitte bei mir im Bett, schlaf bitte bei mir. Aber ich fand das auch so gut inszeniert. Also dann war das dann schon die erste Nacht, wo er da wach wird mitten in der Nacht, wo sie dann so an der Wand steht, wo man sie suchen muss.
Nee, das ist nicht die erste Nacht.
Ach, das war später dann, ne? Ja, also das. Aber allein schon irgendwie so da, also dass sie erstens mal, dass sie sich auch gar nicht hinlegen, sie sitzt ja im Bett und, ja, und so. Und dann so, hä, wie willst du denn so schlafen? Das funktioniert doch gar nicht. Ne? Und, aber du hast halt irgendwie sofort bei ihr gemerkt und es ist ja in der Nara Red, die Darstellerin, das also wie die das macht, das die hat sofort so einen Switch drin in ihrem Charakter. Es ist so, so gerne ich vielleicht aus der männlichen Perspektive mit Bär getauscht hätte, das war so ein unbehagliches Zusehen und ich habe mich selber oft dabei erwischt, wie ich in manchen Situationen eigentlich irgendwie lachen wollte oder gelacht habe und mir dann eigentlich so das Lachen sprichwörtlich im Halse stecken geblieben ist.
Ja, ja,
und ich so, okay, jetzt ist, also so geil, also so lustig ist es jetzt dann doch nicht. Irgendwie, das Gefühl hatte ich halt wirklich durch den kompletten Film.
Ja, genau, das ist halt auch das Krasse, was sie eigentlich auch macht. Auch gleich am Anfang, wenn er diesen Wunsch macht, da hat sie ja auch einmal kurz diesen Switch drin. Also sie ist erst so, ja, hier, da darf ich mit dir mitkommen? Und dann auf einmal so, ey, warte, what the fuck, was mache ich hier gerade eigentlich? Und dann switcht sie sofort wieder zurück. Also da merkt man sofort, okay, da sie ist, das ist auf jeden Fall nicht einfach so, ah, die ist jetzt verzaubert und checkt das auch gar nicht, dass sie das nicht will, sondern da sind quasi jetzt zwei Personen in ihr drin. Einmal die normale Nikki und einmal die verwünschte Nikki. Und das kommt ja dann in der ersten Nacht auch quasi nochmal raus. Wenn
stimmt,
sie dann,
da erschrickt genau, sie sich ja auch nochmal.
Wenn die sich da küssen. Und ja, ich weiß schon, was du meinst mit, ja, zumindest will er irgendwie auf der Couch schlafen. Aber ich glaube, dass es nur daran liegt, dass er sich nicht 100%, also er glaubt ja, also er denkt ja gar nicht daran, dass dieser Wunsch funktioniert hat. Sondern für ihn ist es so, er hat einfach nur Angst, dass sie am Ende vielleicht sagen könnte, ja, du hast Advantage auf mir genommen. Das sagt er ja auch die ganze Zeit. So, ja, also nicht, dass du jetzt betrunken bist oder sonst was und dann am Ende mir das irgendwie schlecht auslegst. Das ist, glaube ich, der einzige Grund für ihn. Weil ich meine, später, ab da, wo ihm bewusst wird, okay, sie ist verwünscht und kann gerade gar nicht anders, ab da nutzt er wirklich alles komplett aus und ist ja, also da gibt es gar keine Grenze mehr für ihn. Deswegen, glaube ich, liegt es eigentlich nur daran. Und dieser Switch, den sie dann die ganze Zeit hat auch, wo sie dann, das haben wir später auch noch öfter mal, das ist auch mit das, was ich eigentlich an dem Film am allerunheimlichsten finde. Auch diese Momente und auch wie die Musik, also Carrie Barker hat ja so ein Talent für Pausen und für Musik. Also der weiß ganz genau, wie lang eine Pause sein darf, dass es nicht irgendwie komisch wirkt, sondern dass es einfach diese Anspannung noch krasser macht und auch, wie er die Musik einsetzt, um das Schauspiel so zu untermalen. Das hat er wirklich perfektioniert. Das ist richtig krass gewesen. Und deswegen ist man, glaube ich, auch so angespannt die ganze Zeit. Und das, was du beschrieben hast, haben die Leute, mit denen ich im Kino war, auch beschrieben, dass man lachen will, weil es irgendwie lustig ist, aber dann eine Sekunde später einem das Lachen gleich wieder am Hals stecken bleibt. Also das, da bist du nicht allein mit der Erfahrung auf jeden
Fall. Also ich sage ja, also ein Kritikpunkt, den ich wirklich, und da vielleicht bin ich da auch ein bisschen eigen, aber ich bin ja großer Hunde- und Katzenfan. Und also da muss ich sagen, das werde ich dem Regisseur nicht verzeihen, was er da mit der Katze gemacht hat. Aber wie gesagt, Spaß, aber Das ist halt immer so ein Punkt, wo das triggert mich dann schon so ein bisschen, aber dachte ich, aber da passiert ja dann was, wo ich ja so gedacht habe, boah, ich glaube, da ist gefühlt im halben Kino schlecht geworden, als die Szene dann so kommt. Also wir haben ja schon erstens mal, das ist ja glaube ich auch nach der ersten Nacht, als Niki ja quasi Sandy, das war ja die Katze von Bear, nochmal aufgepaart hat und so, ja, das ist eine Totenwache. Ja. Und dann haben wir so gedacht, hä? Was geht hier ab?
Wo ich glaube, das liegt halt vor allem daran, weil Bear diese Katze halt auch wirklich eigentlich geliebt hat. Er hat sich zwar nicht gut anscheinend drum gekümmert, weil, weiß ich nicht, wenn du solche Medikamente hast, dann passt du halt eigentlich darauf auf, ne? Aber er hat diese Katze ja wirklich geliebt und ich glaube, dass sie schon, also diese zweite Niki quasi in ihr drin, auch gemerkt hat, dass er so ein bisschen jetzt doch verhalten ist und sie braucht ja auch diese Liebe von ihm zurück und dass sie schon versucht hat, über die Katze, weil er die Katze geliebt hat, dann so eine Verbindung zu ihm aufzubauen oder so. Ich glaube, deswegen ist sie dann auch öfter nochmal Thema. Aber ich dachte mir auch so, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich so, hä? Also, welcher Mensch denkt denn, dass es eine gute Idee ist, eine tote Katze aus dem Müll zu holen und vor allem noch auf den Küchenboden so hinzulegen? Also, ne, keine Ahnung.
Ja, und dann wird ja Sandy oder also die Katze dann nochmal später ein Thema, als Bär quasi ein Frühstück von Niki mitbekommt zur Arbeit, als sie mal frei hat. Boah, also da habe ich auch gedacht, da lief es mir wirklich auch ein bisschen eiskalt den Rücken runter, als die Szene kam.
Aber weißt du, das Krasse ist, also bei der Szene lief es mir auch eiskalt den Rücken runter, aber gar nicht wegen dem Sandwich, sondern wegen den Bildern, die da drin waren. Weil er ja diese zwei Bilder rausholt und dann ist dieses eine Bild von ihm und da steht drauf, du, und auf dem anderen Bild ist sie zu sehen und da drauf steht, nicht ich. Und das fand ich so unheimlich. Also, dass diese echte Niki ihm quasi versucht, irgendwie so Botschaften zu senden mit, hier, schau mal, das bin gar nicht ich, bitte befreie mich. Das fand ich so creepy, dass sich dieses Sandwich eigentlich irgendwie schon wieder fasst.
Ja, auf jeden Fall. Also ist mir jetzt auch gerade erst wieder nochmal so bewusst geworden, wo du es jetzt nochmal gesagt hast, ne? Aber ja, klar, also sie macht halt auf sich aufmerksam, weil sie halt so, also die echte Niki, weil sie halt nach außen hin nicht so kommunizieren kann. Und das ist halt einfach ihr Problem. Und
ich glaube auch, dass sie die Katze dann quasi ein Sandwich gepackt hat, um ihm auch zu zeigen, hier, schau mal, hier stimmt was nicht.
Also, ja.
Das ist nicht normal.
Ja, das habe ich.
Also hoffentlich.
Nee, ja. Das will ich doch wirklich arg hoffen, ja. Das auf jeden Fall. Und das war wirklich richtig krass. Und dann haben wir ja, glaube ich, aber auch noch davor, war ja, glaube ich, auch noch diese Diner-Szene von den beiden, oder? Die war, glaube ich, auch noch davor, als sie essen gehen, Niki und Bear, als sie sich in dem Diner treffen.
Kann sein, dass es davor ist,
ja. Und er mit ihren telefoniert. Und da halt auch so, und das, wie gesagt, das, ich finde das so grandios inszeniert. Ian, also sein Kollege aus dem Musikladen, ruft Bear an, er sagt, ich muss erst mal dran gehen und geht halt so um die Ecke rum und wir sehen aber halt quasi hinten noch den Essensraum und du siehst einfach nur so Niki, wie sie so ins Bild läuft, ein bisschen links, guckt so und du siehst sie so im Hintergrund, da läuft sie und das war so unheimlich und du denkst, boah, was geht hier ab, was ist mit der Frau nicht richtig oder so, ne? Aber klar, die Indizien sind ja da, ne? Sie macht es ja immer offensichtlicher, was mit ihr ist, er will es halt nur nicht sehen. Ich meine, ich glaube, das ist ja dann sogar auch die nächste Nacht, wo er dann auch mit ihr schläft, also zumindest das eine Mal, wo wir es sehen, sage ich jetzt mal so.
Das ist halt genau dieser Switch auch, ne, wo man sieht, eigentlich hat er gerade, also er hat ja eigentlich auch Angst vor ihr auf eine Art, zumindest mit diesem verrückten Part in ihr. Und andererseits scheißt er aber auch einfach komplett drauf und das ist genau das, was ich meine, er hat einfach keine Grenze mehr, also er macht einfach alles und auch wie diese Sexszene quasi inszeniert ist, siehst du ja auch, dass es eigentlich eine Vergewaltigung ist in dem Sinne.
Ja, sie hat ja keine halt Lust, so, Lust. Ja, ja.
Ja, ja,
das also habe ich mir auch sofort gedacht.
Diese zweite Niki in ihr halt wahrscheinlich schon, aber andererseits ist es auch nur, also wenn du dir wünschst, dass jemand dich mehr liebt als jeden anderen auf der Welt, kann diese Liebe überhaupt gewünscht werden oder ist es nicht im Endeffekt dann einfach nur ein, ich gebe mich dir hin, weil das halt dein Wunsch ist? Und genau das zeigt diese Szene halt auch irgendwie so. Ja, ist es Liebe oder ist es einfach nur hier, du kannst mit mir machen, was du willst, weil du dir das halt gewünscht hast? Und das fand ich auch so krass einfach, weil das auch so ein harter Schnitt ist auf diese Szene.
Ja, ja. So. Auf jeden Fall. Ja, das bringt die eigentlich relativ gut rüber. Ich finde es auch gut, dass es wirklich auch bei dieser einen Szene halt belassen hat, dass man es jetzt nicht nochmal irgendwie gefühlt nochmal zwei, dreimal sieht oder irgendwie sowas. Also da hält er sich, glaube ich, also ich glaube, es wird dann auch relativ schnell deutlich, was das halt für eine Verbindung zwischen den beiden ist. Und aber ich sage ja, es ist ja in allen Szenen, die sind halt so gut inszeniert und so gut dargestellt, dass man denkt, boah, also das ist so eine unangenehme Situation. Also wenn es jetzt kein Film wäre, würde ich hier wegrennen quasi. Ne? Aber ich will den ja sehen. Deswegen, ja, allein auch schon so die Szene, als er dann halt auch alleine zur Arbeit will. Und wir sehen es ja erstmal nicht, was da passiert ist. Ja. Und er dreht sich dann so um und guckt nur so an der Kamera vorbei. Und dann irgendwann siehst du, dass die ganze Tür zugeklebt ist mit Klebeband.
Ja, und da habe ich mir erst gedacht, als ich das erstmal gesehen habe, so, okay, warum schaut er jetzt so übertrieben komisch? Ne? Also ja, Situation ist komisch, aber das ist schon echt übertrieben gerade. Und dann switcht die Kamera nicht so, ah ja, okay, jetzt macht Sinn, ja. Okay, ich verstehe.
Ja, und da haben wir halt auch wieder so ein Switch zwischen Lachen und es bleibt einem im Halse stecken, weil er zieht so an der Tür und das hat halt wirklich so Comic-Attitüde so ein bisschen. Und du hörst sie noch so im Hintergrund, der bleibt doch da, wenn die Tür nicht aufkriegst. Nee, es geht schon. Und er zieht. Und dann irgendwann kriegt er sie dann doch auf. Und dann ist er weg, die Tür geht rum, die Kamera dreht sich, beziehungsweise zeigt dann auf Niki und sie steht einfach nur grinsend da, was auch schon so, also ne, ich meine nicht, dass das Grinsen unheimlich wäre, aber so dieses Dauerhafte, dieses Übertriebene. Und dann geht die Kamera so unter und du denkst, wait, what the fuck, was geht hier los? Was ist hier los? Ne? Aber das wird halt immer, da wird es halt noch auch körperlich sinnbildlicher, was mit ihr halt passiert. Sie wird halt, sie ist halt an Ort und Stelle gefangen, obwohl sie eigentlich rein körperlich woanders hin wollte, sage ich jetzt mal.
Ja, also.
Oh, das geht echt durch Mark und Bein.
Ja, es sieht ja schon auch so ein bisschen so aus, als würde sie anfangen zu, naja, auf eine Art zu zerfallen, wenn er halt nicht in der Nähe ist, weil, also wir haben darüber auch lange diskutiert, weil ich habe schon gedacht, dass es einfach Kotze ist, was sie da am Mund hat, aber manche fanden auch, dass es so ein bisschen wie so Bläschen aussieht, also wirklich so, als hätte sie einfach eine körperliche Reaktion darauf, dass sie halt nicht bei ihm sein kann und das ja im Endeffekt auch nur, weil er wirklich wortwörtlich sagt, okay, du bleibst jetzt hier und dann haben wir ja später auch diese Szene, wo er auf diese Party gehen will. Und dann flippt sie ja komplett aus, wahrscheinlich, weil sie sich denkt so, nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Ich stelle mich jetzt hier noch nicht nochmal hin und pinkel mich an und keine Ahnung was. Aber ich finde es halt auch so krass, wie sie, also vor allem, wenn man sie nicht sieht und sie spricht, so wie auch in dieser Szene, weil sie auch, manchmal ist sie so laut, manchmal ist sie so leise. Also es ist so, weiß ich nicht, du musst sie gar nicht sehen und sie ist trotzdem unheimlich.
Ja, ja, es reicht nur, sie zu hören. Ich weiß nicht, in welchen Tonfassung hast du die Filme geguckt?
UV beide Male jetzt.
Beide Male, okay. Ja. Weil ich habe bei uns läuft leider kein UV, also es war auf Deutsch, aber selbst da
okay. Was? Ja, also da bin ich sehr gespannt, weil ich werde mir den auf jeden Fall nochmal auf Deutsch angucken, weil die Hälfte meiner Familie kein Englisch spricht und ich will es noch mit meiner Tante angucken. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die das gemacht haben.
Weil aber da fand ich es trotzdem auch krass. Echt effektiv. Also, weil du hast ja auch gerade schon gesagt, wenn man sie nicht sieht, weil wir haben ja ganz oft den Fall, dass Bär halt in irgendeinem Raum ist und du hörst sie dann nur so von außen hier, wie sie dann schreit. Und dann, ja, wenn nicht, kommst du mit, okay.
Ja.
Und also auch selbst in der Synchro richtig, also es geht wirklich unter die Haut, wenn sie schreit. Also ich muss da immer an eine Scream Queen denken, die ja jetzt gerade so ein bisschen aus Samara Weaving, die hat ja auch so einen Schrei, wenn die schreit, das geht ja auch durch Mark und Bein. Also habe ich jetzt letztens auch erst wieder einen Film mit ihr gesehen, der aktuell jetzt raus ist. Das, also zumindest auch in der Synchro. Ich weiß jetzt natürlich, vielleicht haben sie natürlich auch einen Schnitt gemacht, haben das Original genommen, das weiß ich jetzt nicht, da müsste ich das Original dann mal.
Also ich weiß es nicht natürlich, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, weil wir haben auch darüber geredet und dann dachte ich mir, ich weiß nicht, ob der Unterschied nicht zu krass wäre, also wenn du das wirklich machst, weil sie wirklich, ich weiß nicht, ob
ja, dann war es halt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch die Synchro.
Ja, also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen.
Aber wenn, dann ist die auch sehr, sehr gut, also das geht auch schon durch den Körper durch, wenn man da die Stimme hört.
Da bin ich also gespannt auf jeden Fall. Das ist ja auch wie, wo du vorhin schon gesagt hast, diese Schlafzimmer-Szene, wo sie da in der Ecke steht.
Das ist ja so auch creepy.
Dieses Uncanny Valley-Make-up quasi drauf. Und da hat sie ja auch dieses, also sie sagt so, go back to sleep. Und dann so, einmal laut, einmal leise, auch dieses, so ganz leise, so, please go back to sleep. Und dann redet sie auch immer so schnell und das
ist. Ja, gut, das ist schon Synchro auch so. Ja, ja, ja.
Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr creepy irgendwie. Und
ja, wie sie dann halt so auch erstmal. So, okay. Ja, genau, auch erstmal so dieser erste Blick von Bär quasi so auf die Zimmerwand. Und man hat das so richtig auch im Kino gemerkt. Was ist denn da? Da ist doch gar nicht. Auf einmal siehst du sie so und alle so. Und wir hatten halt auch bei uns im Kino gibt's halt echt so auch so eine Pärchensparte, wo halt die Pärchen alle drin sitzen. Mhm. Und da hast du richtig so gemerkt, wie auf einmal die Körper aneinander gezuckt sind. Das war,
und sie läuft ja auch wie so eine Katze dann so nach vorne. Und ich habe auch, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich sie gar nicht gesehen. Und erst als sie dann geredet hat, ich so, hey, warte mal, wo irgendwo hier muss sie doch stehen. Und dann jetzt beim zweiten Mal habe ich natürlich dann gleich, ich wusste ja, dass sie da ist und habe dann auch in diese Ecke geguckt. Und es sieht schon echt einfach so creepy aus. Und Cary Bucker kann das halt so krass, auch in seinen Kurzfilmen, die habe ich mir dann angeguckt, macht er das auch schon, dass er diesen Schatten und diese Gesichter, ohne dass du sie eigentlich wirklich siehst und so. Also er hat da wirklich einfach ein Talent dafür. Und das merkst du in dieser Szene vor allem richtig krass.
Ja, und sie dann auch mit dem, was hat sie da, so die Vase, wo sie die Vase so auf Gesicht hat, wo du auch denkst, okay, jetzt passiert gleich irgendwas krasses. Ja, und dann stellst du sie einfach so beiseite und dann, oh. Und da merkt man so richtig, wie man so angespannt im Kinosessel sitzt und denkt, was geht hier los? Ja, und mit den Schatten hast du vollkommen recht. Das war ja auch so eine Szene, wo sie auch so draußen vor Bärs Tür steht und du siehst siehst wirklich ihr Gesicht so komplett im Dunkeln und die Kamera geht dann oder ist dann so nah an ihr dran und du siehst dann nur so ein kleines Glitzern in ihren Augen.
Ja, und die Kette.
Und da denkst du,
die Kette und die Augen glitzern.
Die Kette,
ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob die Kette glitzert, weil sie später, ich habe jetzt vergessen auch darauf zu achten, was für eine Kette sie davor trägt, aber später trägt sie auf jeden Fall ein B für Bär. Und ich glaube, davor trägt sie eine andere Kette. Und ich frage mich, es muss irgendeinen Grund haben, dass sie diese Kette mit beleuchten, wenn sie die Augen so beleuchten. Und vielleicht liegt es genau daran, weil da dann auch wirklich so komplett dieser Switch dann stattgefunden hat oder danach stattfindet oder so. Ich weiß es nicht. Darauf muss ich nochmal achten, wenn ich ihn das dritte Mal sehe.
Ja, aber wenn das halt ein Film schafft, dass man den unbedingt zum dritten Mal sehen will, dann ist das auf jeden Fall, dann muss es ja auch was sein. Ne? Also, und wenn es nicht Obsession ist, welcher Film dann, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also ich sage ja, da spielt er halt wirklich richtig gut mit so diesen Licht- und Schatten-Effekten. Und und dann, wie gesagt, du hast ja schon die Party-Szene dann angesprochen und das war auch so. Und das war halt auch wieder so ein Moment, wo ich mir so dachte, eigentlich willst du drüber lachen, weil Bär ja dann so einen Stein rauszieht, ja, küsse die Person links neben dir. Ich meine, es hätte ja auch ein Typ sein können, aber es war halt Sarah.
Er ist so assi auch, weil er hat es ja auch davor gelesen, er hätte es auch einfach wieder zur Seite legen können und sagen können, ja, scheiß drauf. Also genau das meine ich, er ist einfach so, ach nee, dieser Typ, ich würde den am liebsten selber verprügeln, wenn ich da im Film
drin. Zum Glück ist er nur eine fiktive Figur.
Ja, wirklich.
Ja. Ja, aber auch wie sie da, also wie Niki da auch wieder so aufspielt und dann so halt das erst so macht, was sie da macht und dann, aha, war alles nur Spaß, vielleicht auch nicht.
Ja, sie rezitiert ja auch da so, also sie sagt ja, ich habe so eine Story selber geschrieben, das ist ja so eine Hänsel und Gretel.
Boah, ja, das war auch.
Ja, also sie hat es ja zweimal, dass sie sich hinstellt und quasi einfach nur was wiedergibt. Und das ist einmal in dieser Szene und einmal später noch, wo sie quasi beschreibt, wie sie sich also was passiert, wenn sie sich umbringt und so. Das fand ich auch so krass. Und bei dieser Szene ist es ja so, dass sie eine Story vorliest oder also aus ihrem Kopf zitiert, wo Hänsel und Gretel irgendwie so ein Liebespaar sind oder, naja, vielleicht auch nicht ganz so einvernehmliches Liebespaar sind.
Ja, ja.
Und da habe ich auch schon gelesen, dass viele sagen, dass es halt wieder so ein Zurückgehen zu dem Punkt sein soll, wo sie eigentlich zu Sarah sagt, ja, er ist wie ein Bruder, wie so ein kleiner Bruder. Und dann dieses, okay, der kleine Bruder zwingt jetzt aber die Schwester. Und ich meine, sie sagt ja auch so wortwörtlich so, ja, die Beine werden gespreizt und dann führst du dich in mich ein. Stimmt. Und keine Ahnung. Also das ist schon auch einfach so. Also deswegen meine ich, weißt du, man muss diesen Film eigentlich öfter gucken.
Ja, auf jeden Fall. Sachen, also ich sag,
wo du gar nicht drauf achten kannst beim ersten Mal.
Ja, das, ja, weil halt auch so viel, also was heißt so viel passiert, aber es geht halt so, und das hat man alles gar nicht so, also wie du schon sagst, das aber jetzt, wo du es so zu verbindest, ja klar, ne, es macht natürlich Sinn, dass das dann davon ausgeht, wie sie Bär halt vorher gesehen hat, klar, jetzt wo du es sagst, fällt mir das jetzt auch wieder ein, aber es, ich finde es eh auch immer schwierig, dann so direkt nach dem Kino und dann
voll,
also kann man sich auch gar nicht alles merken halt, was da halt passiert, ne, ich meine, der Film hat auch eine gewisse Länge, aber ich muss sagen, der hat mich auch keine Sekunde gelangweilt. Mm-mm. Also ich war da komplett drinne. Und einfach so diese Anspannung, die man komplett so über diesen Film hatte, plus dann halt auch, würde ich sagen, der hat ja dann noch so zwei, drei Momente, wo er auch wirklich mal explizit wird. Mm-hmm. Und da habe ich mir so gedacht,
Ja, und das erste Mal ist ja eigentlich auch quasi so ein bisschen jetzt, wenn sie dann auf der Party auch noch mal einen klaren Moment bekommt und sagt, scheiße, was ist hier los, hilf mir, und sich dann diese Flasche da ins Gesicht dreimal reinsteppt. Und da denke ich mir halt auch wieder so, also diese arme Frau, wie schlimm muss das sein? Sie ist da die ganze Zeit da, anwesend und bekommt ab und zu mal wieder so Kontrolle über den Körper und versucht halt wirklich so mit dem Tod da rauszukommen im Endeffekt, weil sie ja weiß, es gibt eigentlich keine andere Wahl. Sie weiß ja nicht, dass Bear eigentlich sterben muss, damit sie wieder erlöst ist. Und ich, keine Ahnung, das finde ich auch, also diese Momente finde ich wirklich am gruseligsten, wenn sie klar wird und dann auch, wie sie dann reagiert auch. Und Indy schafft es auch irgendwie, dass sie aussieht wie zwei verschiedene Personen, finde ich. Also du merkst so richtig, okay, jetzt ist sie die reale Nikki, jetzt ist sie die andere Nikki. Also sie, vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit über, aber in dem Moment merkst du, da findet jetzt gerade irgendwie so ein Switch statt. Und das finde ich auch so krass. Da kriege ich Gänsehaut.
Ja, das bringt halt auch die Darstellerin super rüber. Mhm. Also das muss man auch erstmal hinkriegen, das so zu spielen, sage ich jetzt mal so.
Ja, voll.
Also, und ich sage ja, das ist dann halt auch wieder so ein bisschen auch mit gekoppelt mit so skurrilen Momenten, als Bär ja dann bei der Hotline von den Willows anruft. Mhm. Und da saß ich auch wieder so im Kino drin. Eigentlich musste ich lachen, aber irgendwie so, als er dann so, oder du musst dich halt umbringen, ne? Ja. Oder so, ne?
Das ist bei Curry Barker im Original, der da an der Hotline dran ist.
Ah, okay. Ja, sehr gut.
Ja, und dann sagt er ja auch, ja, möchtest du mit Nikki sprechen? Und dann schreit ja einfach nur jemand ins Telefon. Ja. Und das ist halt auch wieder genau dasselbe. Du hörst halt die echte Nikki quasi in der anderen Nikki drin schreien. Und das ist so creepy. Und auch wenn sie dann, weil er versucht ja auch zum Krankenhaus zu fahren. Und die in der Notaufnahme will sie ja nicht annehmen, weil sie halt nicht möchte, ne? Und da ist halt wieder so diese, da hast du halt quasi nochmal so ein bisschen subtil dieses Thema Consent halt drinnen, ja? Also sie stimmt nicht zu, dass sie verarztet werden möchte und deswegen wird sie es auch nicht. Aber alles andere, was in diesem Film passiert, passiert halt genau ohne ihre Einwilligung quasi. Mhm. Also du hast so viele Ebenen in diesem Film, das macht mich auch ein bisschen verrückt, wenn ich mir angucke.
Ja, es wirkt halt auch echt creepy, makaber, als er dann so mit der Schwester da redet und du siehst halt gleichzeitig, wie Nikki so aussteigt und so tanzt und so neben dem Auto. Ja. Und da hab ich sag ja, das, und so Momente hast du halt wirklich permanent in dem Film, wo du eigentlich lachen willst, aber wie du sagst, ne, mit dem Hintergrund, was da gerade mit ihr passiert, dass der das wirklich irgendwie den Hals abschnürt, wo du denkst, boah, ist das unangenehm eigentlich halt auch, ne? Also wirklich krass, wie er das mit so eigentlich rein simplen inszenatorischen Mitteln so gut hinbekommt. Also es ist fantastisch.
Ja, voll. Also ich glaube auch, dass jetzt schon diese Szene dann kommt in der Nacht, wo er diese Nachrichten von Sarah bekommt. Ne? Das war ja nach der Party, ja.
Stimmt.
Und da haben wir auch wieder, dass sie dann, Sarah schreibt so, ey, komm mal zu mir, ich will dir was erzählen, oder ich komme zu dir, wenn du jetzt nicht kommst. Und das wäre natürlich, denkt Barry sich, ah, nee, bitte komm lieber nicht hierher, weil Nikki ist gerade komplett am Durchdrehen. Und dann steht er auf und sie sagt dann ja auch, hey Bear, bitte, sie schläft gerade, sei leise, weck sie nicht auf, ich bin's, die echte Nikki, bring mich bitte einfach um. Mhm. Und dann sagt er ja, also das ist wirklich der Moment, wo es eigentlich keine Ausrede mehr für ihn gibt. Das ist so wirklich dieser eine Moment, wo man weiß, okay, er weiß komplett gerade, was er da alles die ganze Zeit macht. Und er will nichts daran ändern, weil er dann ja auch sagt, ja, was ist denn so schlimm daran, mit mir zusammen zu sein? Und sie sagt dann, ja, aber ich war nie mit dir zusammen. Also ich bin das nicht, diese Person, mit der du da bist die ganze Zeit. Und da ist für mich dann klar, okay, weil er dreht sich dann einfach um und geht. Und sie so, bitte, bitte, nein, bitte, bring mich um, bitte, hilf mir. Und er dreht sich einfach um und geht. Und dann denke ich mir, ja, so ist es halt. Ne? Also es wird ja auch so ein bisschen diskutiert, ob der Film so ein bisschen in diese Inselkultur mit rein schauen möchte, wo es darum geht, dass, also Bear ist jetzt, glaube ich, nicht betroffen davon, würde ich mal sagen, aber so ein bisschen dieses Thema
ja,
mit reinnehmen.
Man könnte es interpretieren, ja.
Genau,
ein Stück
weit. Ja. Und ja, da, also ich finde, das ist schon so eine Szene, also wo ich das verstehe, wie Leute darauf kommen, weil das ja eben so ist, also er wünscht sich, dass Nikki ihn liebt, aber eigentlich wünscht er sich halt nicht, dass Nikki ihn liebt, sondern einfach nur, dass halt Nikki ihm zur Verfügung steht oder dass halt Nikki das macht, was oder sich so verhält, wie er das gerne hätte, aber nicht, dass sie ein eigener Mensch mit eigenen Gedanken und eigenen Gefühlen ist, weil die möchte er, also die tut er wirklich komplett die ganze Zeit ablehnen, ihre eigenen echten Gefühle und Gedanken. Deswegen, das ist schon sehr traurig.
Ja gut, ich meine, vielleicht halt auch, wäre es auch anders gewesen, wenn sie halt zusammengekommen wären, wenn sie jetzt nicht besessen geworden. Mhm. Ich meine, sie hatte ja schon eine recht coole Art an sich, aber wie Voll. Gesagt, sie hat ja sofort auch, ich meine, das ist halt auch, glaube ich, oftmals auch so das Problem von solchen Personen, dass sie dann so eine Kumpel-Attitüde haben und gerade die männliche Seite verliebt sich dann halt in diese Idealvorstellung, aber ja, dass du dann halt eine gewisse Schwelle überschreitest vom Kumpel zu ich liebe dich, das ist dann schon nochmal ein ganzer Step mehr. Und das darf man halt dann auch nicht unterschätzen. Und
ja,
man kann halt auch nicht immer nur die eine Seite sehen. Man muss halt das komplette Paket nehmen, sage ich jetzt mal dann. Ne? Und damit halt auch leben. Und das ist deswegen, sage ich mal, ist das schon, ja, also das ist halt eine Vorstellung, glaube ich. Es geht auf jeden Fall unter die Haut. Also das muss man definitiv sagen. Also wenn man das hier anguckt. Und ja, da wird es halt wirklich auch sehr offensichtlich, wie sie dann so im Halbschlaf so, töte mich, Bär. Ne? Also,
ja, und das ist halt auch das zweite Krasse eigentlich an dem Film, dass er halt auch schafft, dass jeder da so ein bisschen seine eigenen Sachen reininterpretieren kann. Also wenn ich merke auch, dass es schon ein Unterschied ist, ob ich mit Frauen oder Männern über den Film rede.
weil, ja gut, das, ja.
Also das ist halt, das ist wirklich so, das ist echt verrückt. Weil wenn ich mit Frauen über den Film rede, dann kommt immer als allererstes dieses, boah, Ich habe so richtig Sachen da drin wieder gesehen, die ich selber mal in einer Beziehung erlebt habe oder Sachen gesehen, die mich an Dinge erinnern, die ich selber mal in einer Beziehung erlebt habe oder vielleicht sogar auch, wie ich mich manchmal in einer Beziehung verhalten habe. Ja, also das ist jetzt auch nicht so, dass man sich dann nur 100% mit Nikki irgendwie da verbunden fühlt, sondern man ist irgendwie beides so, ne? Man ist manchmal so ein bisschen Bear, man ist manchmal so ein bisschen Nikki.
Ja und klar, das kann man ja auch auf beide Seiten münzen. Also
ja,
das
ja,
eine
voll.
Hat ja,
ja
jetzt
ja.
nicht nur was mit Mann und Frau,
die
jeweilige Seite zu tun. Also das kann man ja charaktermäßig
gar nicht.
Auf beide auch überstülpen.
Ja, ja.
Das ist richtig, ja.
Ja, und das finde ich halt so interessant, weil, wie gesagt, also diese Gespräche habe ich tatsächlich bis jetzt nur mit Frauen über diesen Film gehabt. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber vielleicht, weil man da ganz anderen Blick irgendwie auch so ein bisschen drauf hat. Also man sieht vielleicht so die verschiedenen Ebenen mehr, kommt drauf an, was für Erfahrungen man halt im Leben gemacht hat. Ne? Das liebe ich halt an dem Film, weil jeder kann wirklich selber interpretieren, was er da drin irgendwie sehen möchte oder was für ein Gefühl das in ihm auslöst. Und für mich sind das so 10 Sachen auf einmal, weil ich denke immer so, man kann das so sehen, aber man kann es auch so sehen, aber man kann es auch so sehen.
Ja, aber das ist ja auch irgendwie gut, wenn ein Film so viel Diskussionspotenzial hat, wo man drüber reden kann oder Punkte hat, wo man ansetzen kann. Und klar, es ist mit Sicherheit auch geschlechterabhängig, wie man was interpretiert für sich. Wie du sagst, mit der Lebenserfahrung kommt es auch drauf an. Ne? Der eine sieht so, der andere sieht so und so weiter und so fort. Also es ist glaube ich, immer so, wo man halt gerade so für sich im Leben steht, da kann man es dann für sich in der Art und Weise einordnen. Aber wie du schon gesagt hast, da wird es halt so ein bisschen offensichtlich, also eigentlich offensichtlicher geht es eigentlich gar nicht mehr, wie so in der Szene, dass Nikki sagt, töte mich, damit ich aus dieser Hölle für sie da rauskomme und er das halt einfach nicht tut. Gut, ich kann es aus seiner Sicht verstehen, es ist halt auch ein Mensch, den er mag, liebt, ne, dass man den nicht einfach so umbringt, ist mir auch klar, ne? Weil er ist ja jetzt nur auch kein Profikiller oder sowas, dass er da eiskalt durch die Welt läuft, ne? Also man kann schon verstehen, warum er sich dann noch zurückhält, sage ich jetzt mal, ne?
Also verstehe ich auch voll, aber auch da wieder mit den Entscheidungen, die er dann später noch trifft, denke ich mir, also ich weiß nicht, ich habe beim ersten Mal habe ich mir auch jedes Mal, wenn so eine Situation kam, gedacht, ja, es ist irgendwie nachvollziehbar. Aber so wie der Film dann endet, denke ich mir, nee, also alles, was er in diesem Film tut und jede Entscheidung, die er trifft, trifft er wirklich einfach für sich und nicht für sie. Und das ist schon, also vor allem das Ende zeigt mir das einfach so krass, aber dazu kommen wir dann noch. Jetzt kommt erstmal die coole Autoszene.
Oh ja, das war wirklich eigentlich zu einem ganz langen Zeitpunkt eigentlich eine relativ schöne Szene, wie ich finde, wie Sarah und Bear sich ja so miteinander unterhalten, wo es dann so um ihre Zukunft geht. Und ja, irgendwie sie auch eigentlich so davor sind, so sich die Gefühle füreinander zu gestehen. Ja gut, mir war schon irgendwo klar, gerade wenn so die Kamera lange auf Sarah gehalten hat, dass okay, jetzt passiert eben mit Sicherheit gleich was. Und dann siehst du nur so von hinten was durch das Fenster kommen und dann auch guter Schnitt. Also auch echt heftig. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass er so, glaube ich, ein paar Schläge auf die Steine auch rausschneiden musste, weil sie sonst Gefahr gelaufen wären, in der USA indiziert zu werden.
Ja.
Und das kann ich gut verstehen.
Ja, also ich bin auch gespannt. Der kommt ja jetzt dann, ich glaube, wenn er hier bei uns ins Kino kommt, kommt er in Amerika im Home Release oder auf DVD oder keine Ahnung, was die da machen.
Ja, und die mit Sicherheit erstmal, ja.
Ja, und da wird auf jeden Fall bestimmt ein Director's Cut mit drauf sein. Und da bin ich echt gespannt, wie lang diese Szene eigentlich ist. Weil er hat gesagt, er musste einige Minuten von dieser Szene rausschneiden. Also die ist anscheinend wirklich sehr, sehr lang gegangen, diese Szene. Und ich finde auch, also es war jedem klar, dass die da gleich hinten auftauchen wird. Aber irgendwie war es trotzdem super effektiv. Also ich
weiß nicht. Also und wie gesagt, auch bei mir wieder Kinosaal kollektiv erschrocken. Also ja, wirklich zusammengeschockt auch, und dann gezuckt. Ja. Und auch wie sie da Sarah auf diese Steinplatte das Gesicht hier und jedes Mal und nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Also ich sag mal so, im Director's Cut bräuchte ich jetzt nicht noch eine Minute länger, wie das passiert. Das reicht schon so. Also wenn dann die Szene vielleicht da und dort woanders länger ist, okay. Aber das brauche ich jetzt dann nicht noch mal mehr. Vor allem, dass er halt gespannt. Auch...
Das muss ja einen Grund haben, warum er es so lange machen wollte. Weißt du, vielleicht wirkt es dann doch noch mal irgendwie anders.
Boah, meinst du?
Ja,
vielleicht passiert halt irgendwas noch zwischen dem Ergebnis, Endergebnis und wo sie halt anfängt. Das kann natürlich sein.
Ich vertraue ihm da. Ich glaube, er hat schon einen Grund gehabt.
Ja, also das und vor allem, was mich halt auch wirklich gewundert hat, weil das ja vorher gar nicht so riesig so in so diesen, sag ich mal, Splatter-Moment so aufgekommen ist, dass er dann wirklich halt die Kamera noch mal komplett so ganz ruhig drauf hält auf die Szene. Und da hast du so richtig auch bei uns im Kino so, so richtig unangenehm. Boah. Ich meine, ich habe auch schon viel The Boys gesehen, aber da musste ich aber kurz. Oh, Gott, okay. Aber war schon sehr effektiv, diese Szene, definitiv. Und vor allem, wie sie dann noch Bea auch dazu überredet, ja, du musst mit mir aber jetzt auch noch die Leiche und so.
Ja, sie sagt ja auch zu ihm, du bist schuld. Also sie sagt es halt so nett, also mit einer netten Stimme, aber sie sagt ja so, ja, du bist doch gerade schuld dran, dass es passiert ist. Ne? Das ist alles deine Schuld. Du musst mir jetzt helfen, diese Leiche zu verstecken und das ist alles deine Schuld. Ohne dich wäre das gar nicht passiert. Und ich meine, sie hat ja auch recht. Ne?
Also, ja, klar. Nicht, also der Unterton, der ist natürlich, genau, also auch im Deutschen kann ich sagen, ist der schon, da merkst du schon, ja, okay, die sagt das nicht einfach so. Also ist auch wirklich sehr gut synchronisiert, muss ich wirklich sagen. Ich muss mal gucken, wer das dann war, aber wirklich gut, also wirklich gut gemacht und da ist er ja dann wirklich auch komplett irgendwie gedanklich weg, gut, nach so einem Moment auf jeden Fall halt, ne, also wenn das passiert, also das ist, ich glaube, da wäre jeder von uns auch komplett durch, weil wie sie dann noch so zu ihm sagt, ja, geh du heim, ich kümmere mich um den Rest.
Ja, ich kümmere mich drum, genau. Ja, also auf der einen Seite hat sie total recht, auf der anderen Seite haben wir da auch wieder irgendwie so ein bisschen diese Ebene von Manipulation in Beziehungen. Das kommt auch später nochmal, wenn er dann sich im Bad einsperrt und sie sagt, ja, wenn du Abstand brauchst, wenn das ist, was du brauchst, dann hey, nimm's dir und keine Ahnung. Obwohl es natürlich sie
aber
es
halt auch wieder
zulassen
so,
würde.
Ja, genau, aber auch wieder so von ihr, dass sie nicht im Bild ist, dass das so im Hintergrund ist.
Ja, genau.
Ne? Ist
ja dann so, schreit sie auch einmal nochmal kurz, glaube ich, so richtig laut, wo ich auch wieder dachte, so okay.
Ja, heftig,
und
echt heftig.
Das meine ich halt, weißt du, beide haben irgendwie so, also zeigen so Sachen, die man vielleicht kennt aus dem eigenen Leben. Und das macht es halt so dieses, ja, also du bist ja eigentlich schuld dran. Und deswegen musst du mir jetzt helfen. Und deswegen darfst du eigentlich auch gar nicht sauer sein. Und deswegen darfst du jetzt auch dir gar nicht denken, was passiert dir, weil du bist ja schuld dran, dass ich jetzt so reagiert habe. Ne?
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, eine Sache, die sehr, also das kennen, glaube ich, sehr viele Leute. Es muss ja nicht mal aus einer Beziehung sein, kann auch einfach die Eltern sein.
Ja, klar. Das auf jeden Fall.
Ich glaube, da erkennen sich schon viele Leute dann doch auch wieder. Und auch super traurig. Also das ist dann wirklich eine der aktiv traurigen Szenen, wenn er dann diesen Brief, weil eigentlich treffen sie sich ja, weil Sarah halt ihren letzten Brief bekommen hat, mit der Chance noch am College angenommen zu werden. Und den öffnet er dann ja auch. Und dann sieht man auch, dass sie eigentlich angenommen worden wäre. Mhm. Und das macht die Szene schon wirklich sehr traurig. Vor allem, weil Sarah ja wirklich eigentlich gar nichts dazu beigetragen hat. Also die existiert einfach nur.
Ja, sie ist eigentlich komplett unschuldig an der ganzen Geschichte. Ja. Ne? Vor allem, sie will ja Bear eigentlich sogar, ich glaube sogar vorher, eigentlich sogar noch warnen, also was heißt warnen, aber gibt ihnen ja noch den Hinweis, obwohl sie es ja, glaube ich, nicht aussprechen kann, dass Nikki und Ian ja eigentlich irgendwie schon was miteinander...
Im Original sagt sie schon auf jeden Fall, dass die immer wieder was miteinander haben, dass sie eine On-Off-Beziehung haben. Und sie sagt ja auch zu ihm, so nach dem Motto, ja, Nikki ist richtig scheiße, die mag dich eigentlich gar nicht. So, ich wäre besser als du, sie ist richtig scheiße. Das ist glaube ich, schon so der Moment, wo dann eine Nikki sich vielleicht auch denkt, so redest du nicht über mich, jetzt komme ich aber mal angelaufen. Aber ja. Sonst hat sie nichts gemacht.
Ja. Also ich glaube, sie wollte in dem Sinne schon so das Beste eigentlich für Bear irgendwo. Oder vielleicht auch für beide irgendwo ein Stück weiter, weil sie vielleicht gewusst hat, okay, wenn die sich wirklich irgendwie in eine Beziehung stürzen würden, das würde für beide nicht gut ausgehen. Irgendwo. Ne, manchmal sieht man das ja so auch als Blick von außen, wenn man so guckt, eigentlich sind das irgendwie so gegensätzliche Charaktere, die passen nicht zusammen, wollen wir mal lieber davor schützen oder sowas. Ne, also deswegen und vor allem, das fällt ja auch vielen anderen dann auch auf, was mit Nikki halt ist, dass sie halt einfach nicht mehr sie selbst ist. Ne? Das sagt ja Sarah sogar selber, die ist doch gar nicht mehr sie selber. Irgendwas ist doch was, hast du mit ihr gemacht? So, ne?
Das sagt ja Ian ja auch, wenn es um diese Party geht, dass er sagt, ja, ich habe euch nicht eingeladen, weil schau dir mal Nikki an und wie sie sich verhält. Was glaubst du, wie kommt das rüber? Es sieht so aus, als würdest du dich halt, also das halt ausnutzen, dass sie gerade in einer schlechten Lage ist. Und deswegen möchte ich nicht, dass ihr auf der Party seid, weil das für die anderen dann auch so aussieht und es dann so aussieht, als würde ich unterstützen, dass du sie ausnutzt, so nach dem Motto. Ne? Und ich meine, da hat er ja eigentlich zu 100% recht. Also genauso wie es wirkt, so ist es ja eigentlich auch. Nur, dass man natürlich auch, wenn man auf der anderen Seite steht, denken könnte, ja, aber der arme Bear, der wird ja eigentlich terrorisiert von ihr. Ne? Es kommt halt immer drauf an.
Es ist eine Sache der Perspektive. Ja.
Das ist ja auch im echten Leben. Ne? Also dann erzähl mal die Geschichte so wie Bear, ohne dass man Nickys Seite sieht. Dann denkst du dir, okay, also weißt du, so wie im echten Leben auch.
Und das macht es, glaube ich, dann auch so kompliziert, dann die Beziehung halt auch klar einzuordnen halt so für sich. Ne? Auch wenn du sie natürlich sagst, und da hast du auch vollkommen recht, dass eigentlich Bear in dem Film das A-Loch ist. Ne? Es ist halt einfach so, ne? Also er nutzt das halt einfach gnadenlos aus. Und das kommt da halt immer mehr zu tragen. Und dann haben wir ja im Prinzip schon so das Finale, wenn man so möchte, im Film, wo ich auch schon eigentlich mal ganz gut fand, weil ich glaube, in vielen anderen Horrorfilmen hättest du dann irgendwie vielleicht, dass das Böse dann nochmal irgendwie anderweitig irgendwie auftritt und sowas, dass das irgendwie zu groß gemacht ist. Und hier war es wirklich halt angenehm, okay, man lässt das in dem Rahmen, in dem man es eh schon die ganze Zeit gelassen hat. Und Bear versucht ja noch mit einem neuen hier, One Wish Willow, Ian dazu zu überreden, sich was anderes zu wünschen. Also, dass Bear sich halt nie was das gewünscht hätte oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, wie 99% aller Menschen wünscht sich Ian das, was sich jeder wünscht: Geld. aber da auch wieder so grandios, auch von dem Darsteller, der den Bear spielt, wie Ian sich das wünscht, du siehst so dieses Geld von oben nach unten regnen und er guckt ihn so an, das war so quasi so meine letzte Chance, da irgendwie wieder rauszukommen. Ne?
Ja, wo es ja nicht stimmt. Also es stimmt eigentlich nicht und es haben auch viele zu mir nach dem Kino gesagt, ja, warum hat er nicht einfach irgendeinen random Typen gefragt auf der Straße? Ne? Also hätte er auch einfach zu irgendjemandem gehen können, egal wer es ist, und sagen können, ey, wünsch dir mal das. Und ich glaube schon irgendwie, also so sehe ich das, dass er das nicht macht. Weil er vielleicht erstens mal gar nicht in dem Moment dran denkt, natürlich, kann sein. Mhm. Aber auch, weil er weiß, also er kennt Ian, er kennt seinen besten Freund. Er weiß ganz genau, dass er das nicht rückgängig machen wird. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist er sich immer noch nicht 100% sicher, ob er das wirklich rückgängig machen will überhaupt. Also ich glaube, da passiert einfach sehr viel bei ihm. Und er kann sich einfach nicht entscheiden, möchte ich wirklich, dass Nikki jetzt keinen Bock mehr auf mich hat. Weil ich meine, auch in dieser Hotline zum Beispiel, da fragt er, also er ruft ja an und sagt, ja, kann ich das ändern? Nicht wegmachen, sondern ändern. Und dann fragt er, weil der Typ halt sagt so, nö. Und dann sagt er,
Das machen aber, wir nicht.
Genau, und dann sagt er ja, also sagt aber Termin. Liebt sie mich wirklich? Weil wenn sie mich wirklich liebt, dann wäre es auch okay für mich, das halt ungeschehen zu machen. Aber nur, wenn sie dann auch wirklich bei mir bleibt. Also du hast schon immer wieder dieses Ding, dass er trotzdem will, dass sie bei ihm bleibt. Und ich glaube schon, dass so unterbewusst er sich vielleicht denkt, okay, ich gehe jetzt zu dem Typen, von dem ich zu 100% weiß, der wird mir das niemals abkaufen und der wird sich irgendeinen Scheiß wünschen. Aber ich habe es ja trotzdem versucht, weißt du, so. Und diese Szene spiegelt für mich vor allem auch voll die Kurzfilme von Curry und Cooper wieder. Also das ist so richtig diese DNA von ihren Comedy-Filmen, weil da passieren auch nur immer so komische Sachen und auch diese Gespräche, wie die da so stattfinden und so. Also das musst du dir echt mal angucken, das ist super lustig.
Ich habe jetzt seit den YouTube-Kanal schon abonniert, also ich werde auf jeden Fall reingucken. Also ich glaube, ich meine, der ist eh in aller Munde und das wird mit Sicherheit jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch noch so bleiben, bis der Film dann überhaupt draußen ist bei uns in Deutschland. Aber werde ich auf jeden Fall reingucken, also richtig, richtig gut. Und das dann geht er ja zurück zu Niki, also zu sich nach Hause. Und da passiert halt auch einfach so viel. Also ich weiß gar nicht, ob ich das alles noch wieder für mich so eingeordnet irgendwie bekomme, was da so alles passiert, weil das auch teilweise so schnell geht. Und so krass ist, weil Ian taucht ja dann auch nochmal, beziehungsweise du hast ja erstmal die Situation, dass Niki und Bear drinnen sind, Ian kommt, klopft an die Tür, dann hast du, also auch tontechnisch.
Das ist auch sehr laut,
und hier, und sie schreit, und hier, wie, was, wo, und dann passiert irgendwas, und dann Ian kommt rein, und dann wirklich so, zack, pum, Schuss, und weg. Ich dachte, hä, wie, was, wo? Also, das geht alles so schnell, also, das, boah, was ist hier los, was ist das für ein Finale, aber auch gut, also, das war so stark, und ich war gefühlt durchgeschwitzt im Kinosessel, als ich das gesehen habe, also, das war wirklich richtig, richtig stark. Also, und er geht ja dann, also, Bär geht ja dann ins also, beziehungsweise nimmt ja die Waffe mit, ne, weil sie hat ja die Waffe mit dabei, ne?
Ja, genau, ja. Er sagt ja noch zu ihr, also er sieht dann auch die Leiche von Sarah so drapiert auf so einem Stuhl.
Oh ja, oh, das war eklig. Also, das war wirklich eklig, ja.
Und sie hat ja auch, also sie hat die Haare so ein bisschen gemacht wie sie. Sie trägt auch die Tattoos, hat sie sich aufgemalt, die Sarah hat. Und
ja, stimmt,
versucht
stimmt.
Halt, trägt auch ihr Kleid, deswegen ist die Leiche auch nackt, um halt sie so ein bisschen zu... Ja, weil sie
zu imitieren,
sie merkt halt,
ja, quasi.
Ja, genau, sie merkt halt, dass Bear irgendwie doch ein bisschen auf die steht und dann, hier, schau mal.
Oh weil, ja, das war auch wieder so eine Eiskalt-Szene. Genau. Boah.
Und Bear versucht ja erst noch, sie zu überreden, sozusagen, hier, schau mal, wenn du mich so liebst, dann mach doch mal einen Wunsch für mich, weil sie, also er versucht dann dasselbe, was er bei ihr versucht hat, bei ihr quasi, funktioniert dann nicht, dann sitzen die auf der Couch und er sagt dann so, ja, hey, alles gut, ich liebe dich, aber lass mich mal kurz mich erfrischen. Und dann geht er quasi so ins Bad. Und dann ist sie aber auch gleich wieder da. Also du hast auch gar keine Ruhe eigentlich. Du hast gar keinen ruhigen Moment auch in dieser Szene. Weil er geht zwar ins Bad und man denkt so, okay, jetzt hast du mal kurz so zum Durchatmen. Aber nein, sie ist sofort an der Tür und redet auch die ganze Zeit.
Ja, also wenn die Stimme ist sofort präsent.
Ja, ja. So, also das ist schon crazy auch, ja.
Ja, und dann spielen sie ja so ein bisschen damit, dass er sich mit der Waffe das Leben nehmen möchte.
Aber er ist ein Feigling.
Wie er auch so dasteht.
Ja.
Wie setze ich die jetzt an? Mache ich das weiter hinten, weiter vorne? Und da merkst du, und da, auch die Tonabmischung, da wird ja auch der Sound so ein bisschen so dahin gedreht, dass du denkst, okay, jetzt, oder nein, doch nicht. Es ist wirklich so gut, Und dann findet er ja, und da haben wir ja dann wieder so ein Kreis, der sich schließt mit dem Anfang des Films, da findet er die Tabletten, die auch seine Katze Sandy gegessen hat und schüttet die sich, erst nimmt er nur eine oder so und dann schüttet er sich dann doch die ganze Flasche rein und schluckt die runter und da dachte ich erst so, okay, zeigen sie es jetzt, wie er da irgendwie umkippt dann, er sitzt ja auf der Toilette, ne, und du merkst ja schon so, irgendwie so, ne. Aber dann ist er ja da irgendwie doch drauf und dran, sich den Finger in den Hals zu stecken und die wieder rauszuholen.
Ja, weil er ein Feigling ist.
Aber dann, dazu kommt er ja nicht mehr, weil, es war mir fast klar, was dann passiert. Also ich habe es dann halt auch erst gesehen, als die Kamera dann so da drauf gezeigt hat.
Ja, man hört es auch. Also man hört auch das Geräusch von, wenn sie die
Packung aufmacht. Ach so, ja, genau. Oder das Klacken war auch da.
Genau, ja.
Und ich habe dann auch schon, sie hat sich dasselbe gewünscht wie er.
Ja, genau. Nur, dass sie halt nicht wusste, dass er schon diese ganzen Tabletten geschluckt hat und er deswegen trotzdem stirbt im Endeffekt. Und das ist genau das, also das ist so diese finale Entscheidung. Bear entscheidet sich dann dazu, den ganzen Schlussstrich zu geben, wenn es für Niki eigentlich, also der schlimmste Punkt ever ist, das zu tun. Also selbst, dass sie jetzt dann quasi nicht mehr von diesem Fluch befallen ist. Mhm. Also was hätten die jetzt da für eine Situation vor sich? Also, weißt du, entweder die bringt sich jetzt sowieso um, weil schau mal, was sie da gerade alles angestellt hat und was für eine Situation sie aufmacht. Oder sie kommt halt ins Gefängnis. Also es gibt ja nur diese, also weißt du, so, da denke ich mir so,
was. Ja gut, das sowieso wahrscheinlich, weil sie hat ja zumindest einen Menschen ermordet. Also.
Aber deswegen denke ich mir so, was bist du für ein Assi? Dass du jetzt genau in dieser Situation dir denkst, ja okay, also jetzt beende ich das mal. Davor, wo alles eigentlich noch vielleicht hätte relativ glimpflich ausgehen können, nö, aber jetzt, wo für Niki wirklich alles zu spät ist, ja, jetzt hole ich sie in die Realität zurück und sie muss jetzt damit leben.
Ja, aber das fand ich auch so von der Inszenierung her gut, wie er dann ja dann so den Schaum im Mund bekommt und sie ist ja dann auch so und stirbt dann quasi in ihren Armen, aber sie ist ja in dem Moment im Prinzip noch besessen und will sich dann ja eigentlich auch noch das Leben nehmen, weil sie ihn ja so sehr liebt.
Ja, ne?
Und dann wirklich so zack und dann auch wieder wirklich grandios gespielt, wie sie dann einfach mal switcht und sich umguckt, was geht hier ab, was ist hier los? Ne? Ich meine, da liegt ihr Kumpel, mit dem sie ja auch eine sexuelle Beziehung hatte und so weiter und was geht hier ab und so, ne? Und du hörst sie ja dann so auch gefühlt im ganzen Abspann schreien. Ja. Also zumindest so bis die Credits so anfangen. Und dann bin ich so, oh, was ist das? Was ist das für ein Ende? Wahnsinn. Also,
oh. Ja, voll. Also sie hat ja auch gesagt, die Schauspielerin, dass sie sich viel von Mia Goff hat inspirieren lassen und ihrer Performance in Pearl. Und das hast du ja quasi in, ja genau, das merkst du in dieser Szene, wo sie einfach nur dasteht und grinst, weil das ist ja der Abspann von Pearl. Und auch in dieser Szene mit dem Schreien, das macht ja Mia Goff auch, also sehr, 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 sehr gut. Und da hast du das auch gemerkt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so effektiv. Einfach, die hat sich halt auch eine gute Person ausgesucht, um sich das so ein bisschen abzugucken, wie man es gut macht.
Ja, auf jeden Fall. Also, und das kann man den Film halt einfach nur zugute halten, dass er zwar mit relativ einfachen Mitteln sich so gut inszeniert oder so gut inszeniert ist von Carrie Barker, aber die trotzdem so gut ineinander greifen, wo man sich denkt, ey, das habe ich alles irgendwo schon mal gesehen, aber noch nie so in der Mischung, wie ich es jetzt hier gesehen habe. Ja. Und wie gesagt, gerade wenn man dann auch noch mit den Hintergründen, der hat gerade mal 1 Million gekostet, ne, gut, Marketingbudget ist jetzt nochmal was anderes, aber die reine Produktion innerhalb eines Monats gedreht für nicht mal 1 Million und dann halt auch mit so Darstellern erstens mal, die du gar nicht großartig kennst und also und ich sag mal so, wenn diese In the Narrow Red, wenn die nicht in der Award-Season irgendwo einen Award bekommen für diese Leistung.
Wir werden sehen.
Also ja, ich meine, Oscars, sehen. Okay, braucht man wahrscheinlich bei einem Horrorfilm nicht drüber reden unbedingt.
Naja,
aber
letztes Jahr, wer weiß.
Ja, aber wenigstens eine Nominierung muss drin sein. Also ich habe selten so eine gute Darstellerin gesehen, die das so rüberbringt, wie in der Art und Weise. Und wie gesagt, sie sorgt halt auch dafür, dass man über den kompletten Film hinweg eine Anspannung hat, als sie dann unter diesem Fluch oder Wunsch dann halt steht. Das, weiß ich, sowas habe ich, ich wüsste nicht, wann ich das in den Horrorfilmen so mal gesehen habe, in dieser Intensität. Weil wenn ich mir jetzt so die vergangenen Horrorfilme angucken, wie gesagt, ich habe ja, hat's ja so eingehend schon gesagt, so mit Weapons oder auch Together oder so, da habe ich das nie so gehabt. Also ich habe das dann eher so, ja okay, das ist, geht eher so in der klassische Richtung oder so. Also in der Intensität, wie das jetzt Obsession rübergebracht hat, wüsste ich jetzt nicht, dass ich das schon mal so oder zumindest in jüngster Zeit mal so gesehen habe. Also das ist schon wirklich für den Film mal so ein Alleinstellungsmerkmal im Moment auf jeden Fall.
Deswegen habe ich auch gesagt, also es war wirklich der erste Film, wo, und ich muss sagen, beim zweiten Mal gucken fand ich ihn sogar noch unheimlicher als beim ersten Mal. Ich weiß nicht warum, obwohl ich ganz genau wusste, was passiert. Mhm. Aber da habe ich wirklich fast den ganzen Film über Gänsehaut gehabt. Und weiß ich nicht, also das finde ich krass, dass er das einfach schafft. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall einer meiner neuen Lieblingsfilme.
Ja, ich war auch gestern echt so am Überlegen, gibt's irgendwas, weil wie gesagt, man guckt ja so ein bisschen, wenn man so mit Filme, Serien so hantiert, da guckt man ja so ein bisschen, was kann man kritisieren? Ne? Also wo kann man, wie gesagt, das Katzenthema jetzt mal in Klammern gehalten, ne? Das ist ja so meine persönliche.
Es gab jemand auf Letterboxd, die geschrieben hat, ja, also mal abgesehen davon, wie der Film vielleicht ist, die Katze ist gestorben, deswegen finde ich den Film scheiße, 1 Stern.
Und da dachte ich mir, ja gut. Okay, das ist eine sehr ausgewogene Analyse. Ja, sehr gut, sehr gut. Aber okay, jeder hat seine Meinung, bitteschön. Aber gut, ja, das macht ja keinen Sinn. Nee, und ich habe wirklich so überlegt, gibt es etwas, was ich an dem Film kritisieren kann? Und da ist mir eigentlich nicht so wirklich was eingefallen.
Also für mich gibt es gar nichts. Das sage ich auch in meinem Video. Der hat alles gemacht, was er in meinen Augen hätte tun sollen oder hätte tun können. Und der hat wirklich aus allem, was sie hatten, so das Maximale rausgeholt. Die Schauspielerin trägt den Film natürlich auf ihrem Rücken wie sonst was. Ja. Muss man auch dazu sagen. Also alle diese Komponenten, das ist einfach perfekt gemacht, dass Curry und Cooper diesen YouTube-Channel hatten, wo sie Comedy-Filme gemacht haben, hat dazu beigetragen, dass sie diese Comedy in dem Film auch einfach perfekt eingebaut haben, sodass das einfach nicht übertrieben ist und auch nicht unrealistisch. Und
ja, es wirkt halt auch nicht lächerlich oder irgendwie
nee,
so.
Nee, gar nicht. Ja. Also ich finde wirklich für mich persönlich, die hätten nichts anders machen müssen für mich. Alles 100% perfekt.
Ja, was ich zumindest gehört habe oder auch jetzt so, als ich mich so ein bisschen auf die Aufnahme jetzt vorbereitet habe, gelesen habe, dass manche kritisiert haben, dass warum nicht mehr so auf die Hintergründe dieses Wunschdingens da eingegangen worden ist. Aber da habe ich mir auch so gedacht, das hätte ich gar nicht gebraucht, weil das schon wieder so eine Ebene mehr gewesen wäre, wenn du das dann irgendwie erklärst, wo kommt das her, was ist das? Wäre auch zu viel gewesen. Also ich meine, der Film war schon, finde ich, lang genug. Also das hat gereicht von der Länge her. Und wenn du das, ich weiß nicht, wenn du, und manchmal finde ich es ja auch einfach gut, wenn du so ein Mysterium einfach mal stehen lässt. Das ist halt einfach so. Ich muss doch auch nicht alles auserzählen, ne? Also lass doch so stehen, wie es ist.
So ist es auch. Und ich finde auch, dass das für mich auch wieder so ein bisschen Realismus halt reinbringt, weil wir schauen halt quasi einfach einen random Typen zu, wie er das einfach in einem random Geschäft, und ich meine, er geht ja auch nochmal zurück in das Geschäft, ne, bevor er dann zu Ian geht und sagt, hier, und da haben wir halt kurz diesen Moment, wo dieser Typ so sagt, so, hä, keine Ahnung, was Warren Bushwiller habe ich noch nie gehört, von was redest du da?
Ja,
wo man sich dann erst so denkt, so, hä, warte mal. Und dann er so, nee, Spaß, steht hier. So, aber selber schuld, wenn du wie so ein Assi um 8 Uhr morgens bei mir reinstürmst.
Und, ja, aber auch gute Szene, ja, die hat mir auch gut gefallen, ja.
Und ich finde halt, dass es eigentlich total realistisch ist, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, ich meine, wie alt soll der sein? Wie alt ist man, bevor man ins College geht? So Anfang 20?
Ja, ich hätte jetzt auch so um die 20 irgendwas gesagt, ja.
Und wenn du dann sowas findest und diesen Wunsch hast und dann mit allem konfrontiert bist, mit dem er konfrontiert ist, dann kommst du doch gar nicht auf die Idee auch. Also ich meine, er versucht es ja einmal mit dieser Hotline, ne? Aber du kommst doch gar nicht auf die Idee. Also wir schauen jetzt auch nicht in eine Folge Supernatural, wo der dann irgendwie rausfinden will, wo kommt dieser Zauber her und bla bla bla. Also das hätte es auch, glaube ich, ein bisschen lächerlich gemacht, wenn die
Ja, deswegen, ich sage ja auch, also ich meine, klar kann man das irgendwie anmerken, aber
und es geht noch weiter. Also der zweite Film, den er jetzt macht, außerhalb von Texas Chainsaw, der spielt im selben Universum, hat auch wieder mit Warren Bushwiller zu tun. Er will, zumindest so wie ich es gehört habe, eine Serie machen, wo er halt nicht selber Regie führen will, sondern er will quasi anderen kleinen Regisseuren die Möglichkeit geben, eine Folge in der Serie zu machen zu dem Thema. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen Hintergrundinfo in Zukunft mit reinfließen wird. Und selbst wenn nicht, mein Gott, ist es so schlimm, nicht immer alles
also
wissen, wie du sagst.
Also ich brauche da auch keine Erklärung für. Ne? Was weiß ich, das ist aus irgendeinem Stein, aus irgendeinem Aztekenland und
ja,
da ist mal
ja
ein Raumschiff abgestürzt. Das ist doch Quatsch.
Zu tun haben, denke ich mal, wegen den Hieroglyphen, die da drauf sind und so. Also man kann sich's denken. Ne? Wir haben alle 1000 Filme gesehen, wo Wünsche und sonst irgendwas mit reinspielen. Man kann sich schon selber denken.
Ja, aber ich brauch's zumindest nicht erklärt. Also
ja,
das reicht für mich so, wie man's stehen lässt. Und wie du schon gesagt hast, wenn da sowieso noch Nachfolgeprojekte kommen, so wie ich ja gehört habe, auch so Anthology-mäßig, dass man jetzt dann andere Charaktere da einbaut. Also das fände ich halt auch. Ich hoffe, die Gefahr läuft da jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie versucht, mit Niki daran anzuknüpfen, weil ich glaube, gerade die Performance von ihr in dem Film, das ist so eine outstanding Performance. Und wenn du sie jetzt in irgendeiner Art und Weise in der gleichen Rolle nochmal woanders reinpacken wirst, dann würde das so verwässern. Und deswegen lass das bitte so stehen, wie es ist, weil ich glaube, besser kannst du es nicht machen.
Also ich kann mir das nicht vorstellen aus zwei Gründen, weil ich glaube, er ist nicht so dumm, das zu versuchen. Und zweitens glaube ich, dass sie jetzt so ausgebucht sein wird, dass sie eh keine Zeit mehr für den haben wird. Was ich eher Angst habe, ist, dass er vielleicht, also ich hoffe wirklich, dass er das schafft zu widerstehen oder sich da durchzusetzen. Was mir eher Angst macht, ist dieses Thema, dass vielleicht jetzt auch Studios sagen könnten zu ihm, wenn die Projekte mit ihm machen, ja, nee, also das machen wir nicht. oder das, das geht uns ein bisschen zu weit. Und nee, soll ja schon auch publikumsfreundlich sein, da, Also davor habe ich eher so ein bisschen Angst, dass er durch die Industrie so ein bisschen eingeschränkt wird. Aber ich hoffe, er wird seinen Weg finden, damit umzugehen oder das nicht zuzulassen.
Ja gut, ich meine, er ist ich glaube, er so was man so mitbekommt, wirkt ja schon sehr, sehr reflektiert. Also ich glaube, der wird das dann schon so machen. Klar kann man natürlich vielleicht durchaus sagen, dass er vielleicht in Zukunft dann auch mal die eine oder andere Studioproduktion macht, wo er halt einfach nur sein natürlich. Name draufsteht. Ja. Aber wenn er dann nebenbei immer noch so Herzensprojekte machen kann, wo er halt einfach sagt, hier, okay, hier setze ich meine Vision um. Und wie man ja sieht, ich hoffe, er war so clever und hat sich eine Gewinnbeteiligung reinschreiben lassen.
Boah, also ich habe schon gelesen, dass eine Person von Obsession, die da dran mitgearbeitet hat, ich weiß aber nicht mehr, welche Funktion die in dem Film hatte, diese Person hat sich richtig aufgeregt, weil die hat irgendwie $300 pro Drehtag bekommen. Also die war, ich weiß jetzt auch nicht, ob die jeden Tag da war. Und die hat halt so gesagt, ja, es kann nicht sein, dass wir jetzt hier einen Film produziert haben, der so viel einnimmt und ich habe nur so viel Geld davon bekommen. Und bla bla. Also es war jetzt auch keine Schauspielerin oder so, sondern ich glaube irgendwas mit Kostüm oder was weiß ich. Und dann denke ich mir so, ja, aber ich verstehe das voll, ne? Also mich wird das auch end aufregen. Stell dir vor, du machst bei so einem Film und dann explodiert der so krass. Ja, aber andererseits weiß man ja auch immer, worauf man sich da eigentlich einlässt. Und man weiß auch, ja, wenn du das jetzt unterschreibst, ne, sorry. Und ich glaube auch nicht, dass Curry, also er hat ja auch selber gesagt, wir haben gedacht, das wird halt einfach irgendein Indie-Film. So wie, ich meine, der hat ja auch Milk and Cereal davor gemacht, diesen Kurzfilm. Und der war ja auch, ist ja auch viral gegangen im Endeffekt, aber jetzt nicht auf die Art wie Obsession. Und er hat ja niemals damit gerechnet, dass das passiert.
Ich glaube keiner. Ne? Allein auch die Tatsache bei uns in Deutschland, dass der jetzt noch mal einen Monat nach hinten geschoben worden ist. Gerade jetzt die Fußball-WM läuft, wo ja eigentlich eh normalerweise auch keine großen Sachen im Kino laufen. Und auf einmal schieben sie den auch noch da rein. Also ich glaube, der Verleih hat da selber nicht mitgerechnet, dass das so einen Hype macht, das Ganze. Deswegen, ich habe nur gelesen, dass der Jason Blum, also der Blumhouse-Chef quasi, die vertreiben ja den Film teilweise, dass der wohl einen ganz guten Deal gemacht hat, weil ich glaube, sie kriegen pro 15 Millionen Einspielergebnis irgendwie 5 Millionen. Also hat einen ganz guten Deal gemacht.
Ich habe mir auch gedacht, als ich den jetzt letztens im Kino gesehen habe, weil auf dem Fantasy-Filmfest da war kein Blumhouse-Ding davor, da bevor der Film lief, ne? Und jetzt auf dem Fantasy-Filmfest, als ich dann Blumhouse gelesen habe, dachte ich mir so, ja, ich hoffe, ihr lasst Curry Parker in Ruhe. Weil ich muss sagen, ich bin leider gar kein Fan von dem. Bitte geht
ja, nee,
von
aber es ist natürlich, aus Marketing-Sicht ist es natürlich clever, ne? Also sie haben halt quasi das Marketing dafür übernommen, ne? Und deswegen steht er ja auch. Das finde ich dann ein bisschen zu viel, aber deswegen steht er auch als Executive Producer auch in den Credits mit drin.
Ja, das finde ich auch so. Ach,
aber ich meine, Curry Parker ist schon der Alleinige, der mit seinem Kumpel da dahinter steht. Das sieht man ja. Ich finde ja auch allgemein so, wenn du dann auch so einfach so diesen Intro- und Outro-Text, den er dann einfach so, das ist halt einfach ganz simpel editiert, ne? Das könnte jeder von uns wahrscheinlich daheim auch am Rechner machen. Also das ist halt.
Das ist auch so lustig, weil es gibt ja auch so Videos von Behind the Scenes, ganz am Anfang, wo die aus dieser Bar rauskommen und die Nikki dann zu diesem Penner da hingeht, dass der ja auch irgendwie mit halt Teil des Teams war und er saß dann.
Ja, das habe ich mir eh schon so gedacht, dass das bestimmt irgendwie ein Produzent oder irgendjemand ist oder auch ein Kumpel
saß dann
oder
da
irgendwie
und
sowas.
Sagt so. Kamera, Action und dann wird er wieder der Penner so. Oder auch das Curry, es gibt so viele Videos auch, wo er einfach zu den Leuten sagt, ja, also ungefähr so oder keine Ahnung, überleg dir was, mach was du willst. Also ja, dieses Herz spürst du auch in dem Film halt einfach, das da drin ist.
Ja, und es ist auf jeden Fall schön, dass wir anscheinend zumindest jetzt mal wieder so an einem Punkt stehen in der Filmwelt, wo halt auch mal so eine neue Generation an Regisseuren jetzt mal, Licht der Welt erblicken, das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber halt ihre Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, auch so die, was jetzt mittlerweile so Legenden sind, wie Spielberg, Scorsese oder so, die haben ja auch mit Anfang, Mitte 20 angefangen, ne? Und die waren ja auch nicht schon ein Jahr später gleich die Legenden, die sind sie ja auch erst mit der Zeit geworden. Ich meine, ob das Curry Parker wird, wird man sehen, ne? Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und es ist auch cool zu sehen, dass, also so fand ich es halt auch, dass halt der Film halt auch wirklich, weil es wird ja eigentlich so der jüngeren Zielgruppe immer so nachgesagt, ach, die sind nicht mehr so Kinogänger, ne? Ich sage ja so gerade so TikTok-Generation, Aufmerksamkeit wie ein Goldfisch, so 3 Sekunden. Nee, aber da können sie doch auch mal 1,5-2 Stunden in einem Kinosaal sitzen und sich einen Film
angucken.
Mit
dem Handy trotzdem in der Hand, aber ja.
Ja, da habe ich mir auch 1-2 Mal gedacht, weil ich saß ganz oben, ich hatte ja den Saal komplett vor mir, dachte, ja,
Also die vor mir jetzt letztens auf dem Fantasy-Filmfest natürlich, da sind solche Leute ja ähnlich, ist ja klar, weil da kommt ja kein normales in dem Sim-Publikum wie bei uns in München, was ja schon auch eine Stadt ist mit Leuten, wo du dir manchmal denkst, okay, und wenn du dann noch in so ein Kino gehst, das halt so das Auslegekino überhaupt ist, wo jeder Mensch hingeht, dann weißt du schon, das wird eine Katastrophe. Also ich habe auch davor gesagt, ich habe jetzt schon Angst, den Film da zu sehen. Aber, oh, okay. Ja, aber weil es eine OV-Vorstellung war und um 10:45 habe ich gedacht, könnte vielleicht besser werden, aber nee. Also es war wirklich ganz schlimm. Vor mir, die Leute, die waren die ganze Zeit auf Snapchat und auf TikTok unterwegs und hinter mir, das verstehe ich auch nicht. Also die hat geredet, einfach ganz normal, wie als wir im Wohnzimmer sitzen oder wie wir uns gerade unterhalten. Und dann hat die auch die ganze Zeit so gesagt, ja, also ich glaube, die macht das jetzt, weil das und das und das. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade, weil das und das.
Mal, sowas mag ich ja gar nicht.
So, oh mein Gott, bitte. Also hör doch,
man kann sich doch danach immer noch unterhalten oder mach's ja, halt jetzt leise.
Voll. Und ich meine, mich hat es jetzt nicht so gestört, weil ich kannte den Film schon. Aber ich denke mir so, es stört halt die Leute drumherum und vor allem, wenn sie vielleicht auch damit recht hat, was sie da sagt und diese Person aber selber noch gar nicht daran gedacht hat, weißt du, dann nimmt es dir auch selber so diesen Effekt von, ja. Wow. Und dann dachte ich mir echt so, nee, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und dann hat der eine irgendwie, weiß ich nicht, seine eigenen Snacks von zu Hause mit dabei gehabt und die haben so übertrieben laut geraschelt und dann dachte ich mir echt so, nee, also. Oh. Ich weiß schon, warum ich normalerweise nicht in dieses Kino gehe.
Ja.
Aber die zeigen
ja,
halt
ich kenne es von meinem Kumpel Helmut, der hat mir auch schon öfters Geschichten. Also der lebt in München, der hat mir auch schon öfters Geschichten. Wahrscheinlich redet ihr vom selben Kino.
Wahrscheinlich
reden
wir vom selben Kino, ja. Es kann eigentlich gar kein anderes sein.
Ah, okay. ja, sehr gut. Ja, deswegen sage ich auch so als Fazit für mich, also ich glaube, das ist bisher auch für mich der beste Film des Jahres. Also,
ja, also 100%. 100%.
Ich werde in ein paar Wochen, wenn jetzt so die nächsten Backrooms und auch gut für mich als Superheldenfilm Supergirl noch gelaufen ist, werde ich ja nochmal so ein Halbjahresfazit machen und da wird Obsession auf jeden Fall also sehr weit oben stehen. Also außer es kommt jetzt wirklich noch überraschend was mich komplett umhaut. Aber ich glaube, so schnell wird das jetzt erstmal nicht passieren. Also
ja, also ich habe auch für mich gesagt, es kann natürlich schon sein, dass noch ein Film rauskommt, den ich super krass finde. Aber allein diese Entstehungsgeschichte, und da sind wir halt wieder bei dem, was mich eigentlich früher auch an Horror fasziniert hat und warum ich meistens Filme auch ein bisschen anders sehe. Also ich hatte das jetzt mit dem Film Dolly von Rod Blackhurst, den ich auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Und ich war sofort verliebt in den Film. Und so viele Leute finden diesen Film richtig scheiße. Aber ich sehe, glaube ich, manchmal so ein paar Filme, also das habe ich auch nicht bei jedem, es gibt auch Filme, wo ich reingehe und mir denke, so, was ist für ein Schrott und dann interessiert mich auch gar nicht, wie das gemacht wurde oder sonst irgendwas. Aber bei dem Film und auch bei Obsession, das ist einfach so, einfach wie das alles da hingekommen ist, wo es jetzt ist, was die Leute sich dabei gedacht haben, was sie benutzt haben, um das uns zu präsentieren und so, das liebe ich einfach so sehr, dass gerade bei Obsession das, egal, was jetzt noch rauskommt, also ich Evil Dead wird bestimmt auch geil werden, ja, oder Werwolf von Robert Eggers wird auch geil werden und keine Ahnung, Ice Cream Man von Eli Roth wird auch geil werden, ja, aber ich glaube, dieses Liebesgefühl, was ich bei Obsession empfunden habe, wird es trotzdem toppen, weißt du?
Ja, es ist halt die Frage, ob die anderen das halt so hinbekommen, so diese Mischung hinzubekommen, dass man da auch so ja, wirklich gefangen ist, wie Niki halt in ihrem Körper, so sozusagen. Ja. Also das ist schon, ehrlicherweise, ich finde es ja auch mal ganz gut, wenn man dann auch mal so einen Film hat, der wirklich auch mal so outstanding ist, wo man wirklich sagt, okay, der ist zwar storymäßig, wie gesagt, relativ simpel gehalten und es ist halt auch nichts drin, was man nicht irgendwo anders schon mal gesehen hat, aber einfach so diese Aufmachung, dieses Wiedergeben in dem Maße hinzubekommen, wie es Curry Barker hier hinbekommen hat, das muss man erst mal schaffen. Und wenn man das so am Jahresende dann auch sagt, das ist der Film, der mir im Gedächtnis geblieben ist, weil man ihn vielleicht mehrmals wie du oder vielleicht auch ich dann gesehen hat, dann hat der Film ja auch vieles richtig gemacht. Also das muss man halt einfach so sagen halt. Ne? Also es wäre jetzt irgendwie blöd, wenn ich dann am Jahresende sage, ja, also der war genauso gut wie der und der auch noch. Also es ist ja auch mal gerade gut, wenn man diesen einen hat, der halt wirklich alles hinter sich lässt. Ne? Und das heißt ja auch nicht, dass die anderen Grotten schlecht sind, aber die sind halt auf einer anderen Art und Weise gut oder kommen halt nicht ganz an Obsession ran.
Ja, total. Also bei mir ist das ja immer ein bisschen schwierig, weil ich bin ein sehr emotionaler Filmebewerter. Also meistens finde ich Filme richtig geil oder richtig scheiße. Mitte Gibt's schon auch, aber habe ich selten. deswegen bin ich auch überhaupt gar kein guter Filmebewerter normalerweise. Deswegen sage ich auch immer in meinen Videos, guckt es euch einfach selber an, weil ich bin da ein bisschen kompliziert. Meine Letterboxd
ja,
ist auch so.
Es ist ja deine eigene Meinung.
Hier sind
die
5 Sterne.
Ja, es aber ist halt auch immer schwierig, wo setzt man dann den Cut, wo sagt man, okay, das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht oder so. Ne? Das ist,
ja,
ich meine, es ist ja auch immer eine persönliche Empfindung. Das ist ja auch,
voll.
Ne? Also ich meine, ich versuche dann schon immer so, ich selber so persönlich so ein harmonischer Typ zu sein. Ja, okay, der war Mittelmaß, ne? Der ist halt nicht gut, der ist halt nicht richtig schlecht, das ist halt irgendwo was dazwischen. Ne? Aber ist halt auch blöd, als Bewertung irgendwie rauszugeben, weil du ja den 4 Leuten dann auch nicht wirklich was sagen kannst. Ne? Das war halt so ein Mittelding, ne? Aber das sind dann meistens ja so Filme, wo du sagst, ja gut, die müsst ihr jetzt nicht unbedingt nochmal gucken oder zumindest nicht im Kino, sage ich jetzt mal. Deswegen, also Obsession würde ich auf ganz klar auf die obere Ebene setzen. Weil ich halt, wie gesagt, auch im letzten Jahr von den Horrorfilmen, die da kamen, auch keinen oder allgemein von den Filmen keinen hatte, der mich mal so gepackt hat. Also der hat wirklich den Hype. Also er ist wirklich den Hype gerecht geworden. Das
er
kann man, glaube ich,
so
abschließend auf jeden Fall sagen. Ja. Bei Backrooms kann ich es jetzt noch nicht beurteilen. Da hat man auch schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Aber
also
hast du den schon gesehen?
Ja.
Ah ja, okay. Ja gut, wie gesagt, ich kann noch nichts drüber sagen, aber anhand deiner Reaktion merke ich, dass er nicht ganz an der Obsession rankommt.
Das auf gar keinen Fall. Aber es ist kein schlechter Film, aber der hat auf jeden Fall seine Schwächen, definitiv. Und ganz alles als ich verstehe gar nicht, warum diese 2 Filme miteinander verglichen werden oder auf eine Stufe gestellt werden, muss ich ehrlich sagen.
Ja gut, wahrscheinlich halt eher nur so, weil es Parallelen in Anführungszeichen, ne, junge Filmemacher, beide von YouTube, ne? Ich meine, ich glaube, der Backrooms-Macher ist ja sogar noch mal jünger, der ist ja 20, glaube ich.
Der ist 20, genau. Aber für mich sind halt so diese Sachen, wo ich mir denke, okay, also Backrooms hatte 10 Millionen Budget, ist eine A24-Produktion, Ken Parsons hat das Drehbuch nicht selber geschrieben und zwar wirklich gar kein Wort davon und auf der anderen Seite Obsession.
Aber ich glaube, er hat irgendwie die Lore, ne, dahinter auf YouTube, das hat er
also
gemacht,
es ist,
oder?
Also er hat die nicht erfunden. Die hat schon existiert.
Okay,
er hat es quasi genommen und daraus halt YouTube-Videos gemacht, auf die man sich normalerweise bezieht, wenn man über die Backrooms redet. Und das hat er auch ganz super gemacht. Und wie gesagt, der Film ist auch super. Und ich glaube auch, also ich meine, der kann ja auch nichts dafür, dass A24 gesagt hat, ja, wir nehmen das jetzt und wir geben dir 10 Millionen. Und du führst Regie bei dem Film, aber die Story darfst du nicht schreiben. Also dafür kann er ja im Endeffekt auch nichts.
Ja, klar.
Und ich glaube, dass das Herz von dem Film genommen hat. Also ich glaube schon, dass Kane Parsons wahrscheinlich
Studio
da noch
ein
bisschen...
Ja, wenn Studio zu viele das ist
also
halt immer das. Ne? Das war halt bei Obsession dann schon ein bisschen anders.
Genau,
ich glaube, da war's
hast
ja
du das
auch
halt nicht. Ja.
Da war es, glaube ich, auch irgendwie ein Stück weit so, dass man dann den Deal so eingegangen hat, okay, du kriegst 1 Million für dein nächstes Projekt, aber kannst halt machen, was du willst, so eine Art, aber dafür haben wir halt die Vertriebsrechte oder wie auch immer, oder uns gehört der Film dann quasi, so eine Art, aber dann hat man da wahrscheinlich, aber gut, ich meine mit 20 Jahren, wenn ich die Chance bekommen würde, mit 20 Jahren einen Film für A24 zu machen, wäre ich auch schön blöd, wenn ich es nicht annehmen würde.
Ja, natürlich. Also deswegen sage ich ja vollkommen verständlich, dass er das gemacht hat. Und er kann, wie gesagt, nichts dafür, dass die ihm nicht zugetraut haben, wahrscheinlich ein gutes Drehbuch zu schreiben. Aber ich glaube schon, dass das dem Film gefehlt hat. Also ich habe das Gefühl, die Person, die das Drehbuch geschrieben hat, hat überhaupt nicht verstanden, was die Backrooms sind. Also für mich halt, wie gesagt, der Film kommt ja trotzdem super gut an. Ich kenne viele Leute, die sagen, der Film ist super genial und keine Ahnung was, aber für mich hat da eindeutig was gefehlt. Aber trotzdem, es ist auch definitiv ein Film, wenn man ihn sieht, im Kino sehen sollte, finde ich.
Ja, kommt ja jetzt auch in der Woche raus, wenn ihr die Folge jetzt hört, kommt der Film raus bei uns. Also bis Obsession müsst ihr dann immer noch mal eine Woche warten, offiziell.
Ja,
aber vielleicht läuft Obsession ja doch noch mal in der Preview irgendwo, also keine Ahnung, gefühlt. Machen die ja irgendwie Millionen Previews gerade, also keine Ahnung. Gibt es dann aber sonst noch so einen Horrorfilm, auf den du irgendwie sehnlichst wartest dieses Jahr? Oder hast du da
also
jetzt noch
eigentlich
nicht
alle, die ich genannt habe. Ice Cream habe ich richtig Bock von Eli Roth. Ich weiß nicht, ob du das Original Ice Cream Man gesehen hast.
Nee.
Keine Ahnung von wem. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich hoffe, der kommt bei uns auch im August und der wird jetzt nicht wieder, weiß ich, wie lange verschoben, weil es wäre natürlich perfekt, wenn er im August rauskommen würde.
Ja,
und Werewolf von Robert Eggers, weil ich bin ein sehr großer Robert Eggers-Fan. Also wirklich, ich habe auch Nosferatu sehr geliebt, obwohl eigentlich das gar nicht so meine Art von Film ist, was er macht, aber irgendwie liebe ich es, keine Ahnung.
Ja, manche haben da halt ihren Stil, der eingefällt.
Ist
ja völlig
ist
in Ordnung.
So irgendwie. Und Evil Dead. Habe ich schon auch Bock. Also ich muss sagen, die ersten drei Teile sind für mich nicht zu toppen. Ich mag das Remake, aber ich finde es jetzt auch nicht. Also viele sagen ja, das ist der beste Evil Dead. Ich sehe das überhaupt nicht so. Für mich ist der beste der zweite Teil. Evil Dead Rise mochte ich nicht, aber auf Evil Dead Burn habe ich schon Bock. Also ja, ich glaube schon, dass sie das jetzt wieder ein bisschen rumreißen werden.
Ja, ich sah ja alles, was ich so bisher so an Material gesehen habe. Ja, das spricht mich schon an. Also ich finde das ja, schon gut.
Ja, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie wieder uns die guten Szenen zeigen und dann.
Ja, das kann natürlich. Das ist halt immer so das Risiko auf jeden Fall. Ja. Auf welchen ich noch Bock habe, der heißt Horkum, aber ich weiß halt nicht, ob der bei uns
den
in Deutschland
schon gesehen.
Ah, okay, krass, ob der, weil das ja von dem einen Darsteller, oder der einen Darsteller Serence spielt da ja die Hauptrolle.
Ich glaube nicht, dass der bei uns rauskommt, ehrlich gesagt.
Ja, dann halt hoffentlich wenigstens im Streaming dann halt. Wenn, ja,
also ich finde es auch schade, also ich fand den okay, fand ihn jetzt nicht so krass, aber ist auch ehrlich gesagt nicht so mein Thema. Aber ich finde es schade, weil ich glaube, der wird hier auch voll gut ankommen, also...
Ja, weil auch gerade, wie gesagt, gerade auch der Darsteller ist halt auch durch die Serie doch schon sehr bekannt in Deutschland. Also verstehe ich jetzt eigentlich auch nicht, warum sie den bringen. Aber gut, ja, wie gesagt, Ice Cream Man, meine Verbindung mit Eli Ross ist halt immer noch Hostel. Ja. gerade die ersten zwei Teile, die habe ich damals im Kino gesehen. Ja, das war irgendwie gerade so die Phase Hostel, Hills Have Eyes und so. Die sind immer noch in Erinnerung geblieben. Ich kann mich immer noch an den Bunsenbrenner und das hängende Auge kann ich mich immer noch sehr, sehr gut erinnern.
Ja, also ich muss auch sagen, dadurch, dass ich bin zwar 97 geboren und war deswegen...
Oh, ein Jahr jünger wie meine Schwester, meine Kleine.
Ja, und war dafür dann Anfang 2000er natürlich eigentlich sehr jung, aber dadurch, dass ich sehr früh angefangen habe, Horrorfilme zu gucken, bin ich wirklich eingestiegen mit diesen ganzen Mitte 2000er Filmen eigentlich. Ich weiß noch, als Hostel rausgekommen ist, hat meine Tante zu mir gesagt, ja, also Michelle, da ist so ein Film, der ist richtig krass und da wird jemanden auch hier beim Fuß durchgeschnitten und bla bla bla. Und ich war so, okay. Und mit meinem Opa bin ich immer in die Videothek und der hat mir alles ausgeliehen, was ich wollte. Und ja.
Guter Opa.
Genau, deswegen habe ich sehr viele Filme sehr, sehr jung gesehen und deswegen fühle ich mich auch, obwohl ich eigentlich viel zu jung dafür bin, sehr verbunden mit den Mitte, Ende 2000er Film und den ganzen Remakes, die damals rausgekommen sind.
Ja, wir sind mal gespannt, was da noch alles so dieses Jahr kommt. Ich glaube, wahrscheinlich wird es auch noch den einen oder anderen geben, den man noch gar nicht auf dem Schirm hat. Hat man ja auch ganz
100%.
Oft. Ich meine, gut, da bist du ja wahrscheinlich noch mal mehr im Thema drin als meine Wenigkeit, was das angeht. Aber
ich habe immer gar keine Ahnung von nix. Ich sag dir, wie es ist.
Aber das wirkt gar nicht so, muss man sagen.
Ja, ja, das ist mein Talent.
Sehr Arbeit gut, sehr gut. Das Talent hätte ich gerne. Nee, super. Also ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier sehr schön ausführlich über Obsession gesprochen haben. Und ich den dadurch auch nochmal gucken möchte, auf jeden Fall, definitiv, wenn er dann offiziell draußen ist. Und ihr da draußen sollt ihn auf jeden Fall auch gucken, es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr Horror mögt, wird das wahrscheinlich eins eurer Highlights dieses Jahr 2026 sein oder
Fall,
werden. Ja. Und ansonsten guckt natürlich auch gerne bei der Michelle vorbei, die euch auch ein paar Retro-Filme oder Klassiker, wenn man sie so nennen möchte, vielleicht nicht alles, aber ein paar ältere auch ans Herz legen kann, das finde ich immer ganz gut. Und diese Creepy Crypt-Vorstellungen sind alle jede Woche oder alle zwei Wochen?
Jeden Samstag um 21.45 Uhr hier in München.
Jeden Samstag 21 Uhr?
Genau, also es gibt es noch in Berlin und in Hamburg. Da ist es zu einer anderen Uhrzeit. Aber eigentlich jeden Samstag, außer wir haben halt hier ein Filmfest oder so, dann macht man ja Pause, aber ansonsten jeden Samstag.
Ja, also auf The Furious war ich ehrlicherweise auch ein bisschen neidisch, den hätte ich auch gerne geguckt.
Ey, das war geil.
Ich hoffe mal, der läuft bei mir hier irgendwo in der Nähe. Also
der ist echt geil.
Ja, ich habe schon irgendwie so gehört, bester Actionfilm aller Zeiten mal wieder.
Also es gab so viele, ich habe ja gar keine Ahnung von Actionfilmen, muss ich auch dazu sagen. Ne? Ich bin da gar nicht drin. Diese Martial-Arts-Filme, ich habe so ein paar gesehen, aber gar keine Ahnung. Ich finde die aber immer geil und den fand ich auch richtig geil. Und dann war alle so, ja, aber das und das. Ich so, das Einzige, was ich will von einem Martial-Arts-Film ist, dass es einen guten Aufhänger hat, dass es krasse Kämpfe gibt und dass der Hauptcharakter irgendwie unbesiegbar ist. Mehr brauche ich nicht. Weißt du, dann finde ich den Film geil.
Ja, irgendwie habe ich mal einen gehört, der gesagt hat, das ist irgendwie The Raid, aber noch mal eine Stufe drüber.
Ja, damit quasi. Wird auch geworben, dass er besser ist als The Raid. Ja,
aber gut, das hört man auch so oft. Deswegen, aber auf den habe ich schon Bock, der sieht schon gut aus. Ja,
der ist auch geil. Definitiv. Auf jeden Fall danke ich dir auch nochmal, dass du mich überhaupt eingeladen hast.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne, cool. Auf jeden Fall. danke für deine Zeit und guckt natürlich gerne auch bei Michelle vorbei. Ich werde deine ganzen Accounts, auch den Creepy Crypt Account werde ich auch in die Shownotes verlinken, da könnt ihr gucken. Wie gesagt, jede Woche, außer es ist ein Filmfestival in München, könnt ihr da neuere, aber auch weitestgehend etwas ältere Horrorfilme.
Ja, jetzt haben
gucken.
Wir Summer of Carpenter, also wir zeigen jetzt den ganzen Sommer nur John Carpenter Filme.
Oh, naja, gut, das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Also ne, da habt ihr schon eine Empfehlung für den Sommer. Also wenn ihr aus München oder Umgebung kommt, guckt euch das gerne an und nach Horror steht, dann geht da auf jeden Fall hin und sei da mit dabei. Also vielen, vielen Dank, Michelle, nochmal für deine Zeit und ich hoffe, man hört sich bei einem vielleicht anderen Horrorprojekt oder ähnliches nochmal wieder.
Gerne, gerne. Immer gerne.
Sehr, sehr schön. Dann euch da draußen noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüssi.